Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger. Mein heutiger Gast ist Marianus von Hörsten. Und Marianus betreibt gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Aaron Hasenpusch das vielbeachtete Restaurant Klinker und die Klinker Bar in Hamburg. Sie haben dort ihre ganz eigene Interpretation von Gastronomie geschaffen, bei der nämlich neben den Gästen, Kollegen, Erzeuger, Produzenten und Mitarbeiter gleichberechtigt im Fokus stehen. So gibt es bei Ihnen eine 5-Tage-Woche von Montag bis Freitag, keine Tischreservierung, faire Bezahlung, ausschließlich nachhaltige Lebensmittel, ökologisch erzeugte Weine und vor allem eines, großartige Gastfreundschaft und wunderbare Speisen zum Teilen. Aber es hat sich etwas verändert im Konsumverhalten der Gäste und darüber sprechen wir, über den Wandel und die Zukunft der Gastronomie. Wir hören aktuell von leeren Tischen in Fine-Dining-Restaurants und erste Schließungen wurden dort bereits angekündigt. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die angedrohte Rücknahme der Mehrwertsteuerreduzierung einen zusätzlichen Schaden anrichten wird. Und dieses gepaart mit den Krisen in der Welt wird den Konsum und das Ausgehverhalten weiter schwächen. So spekuliert Marianus und es ist, wie er sagt, an der Zeit für ein Umdenken. So geht seine Kritik auch in Richtung Senat und Regierung, die seiner Meinung nach in Pandemiezeiten wie auch bei der Steuer und beim Thema Bildung in puncto Ernährung eine mehr als unglückliche Figur machen. So kommt Marianus dann auch zu der Aussage, Essen ist politisch. Aber wir sprechen natürlich auch über positive Dinge. Wir sprechen über seine Lieblingsrestaurants, über die wichtigsten Wohlfühlfaktoren beim Essen gehen, das Erzeugen von positiven Stimmungen und was einen besonderen Ort ausmacht. So, jetzt ganz viel Spaß mit Marianus von Hörsten. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht natürlich nicht nur Podcast, sondern ist seit 2008 das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt und mit Blick auf die U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren möchte. Die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar. Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorzustellen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt mein Schwerpunkt natürlich in Richtung der Kulinarik, der Gastronomie und beim guten Essen. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken. Viel Spaß wünsche ich mit Marianus von Hörsten. Herzlich willkommen, Marianus von Hörsten. Schön. Ja, zweiter danke. Auftritt hier.
Ja.
Ja? Mehr als 3 Jahre ist das hier.
Vor Corona. Nee, mitten in Corona war es.
Naja, am Anfang von Corona. Und da hast du so ein paar Statements rausgelassen, die einige nicht so gut fanden.
Ja.
Das ist auch, glaube ich, eher so deine Art, dass du nicht unbedingt immer nur Mainstream-Aussagen treffen möchtest, die nicht anecken könnten.
Also ich glaube, diese Aussagen zu diesen Themen sind jetzt auch ad acta gelegt. Da kann man dann Gras drüber wachsen lassen. Aber prinzipiell ist eine differenzierte Blickweise auf die Probleme unserer Zeit sehr sinnvoll.
Bist du denn heute jetzt 3,5 Jahre oder danach in einer Position, dass du sagst, wir sind jetzt wieder da, wo wir sein wollen?
Also die Frage, wo wir sein wollen, ganz klar nein. Aber dafür müssten wir auch erstmal sagen, wo wir hinwollen. Und das ist ja auch ein ständiger Wandlungsprozess. Also zumal wir ja vor 3 Jahren waren wir, also der Aaron, mein Geschäftspartner, der heute leider nicht dabei sein kann, und meine Wenigkeit waren ja 28 und 27. Da war die Welt eine andere.
Ja, und wir dürfen daran erinnern, eigentlich hattet ihr mal gesagt, nie wieder Gastro.
Genau.
Und jetzt dann seid ihr doch wieder reingerutscht. Dann habt ihr ein Konzept auf die Beine gestellt mit dem Klinker und dann später mit der Klinkerbar.
Das haben wir gerade in dem Moment, wo wir bei dir waren, haben wir das erste Mal jemandem erzählt, dass wir sie gekauft haben.
Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Genau. Ich erinnere mich.
Ja. Ich auch grade, ja.
Dann hat es aber ein bisschen gedauert noch, bis sie dann wirklich die Türen öffnen durfte.
Aufgrund der allseits bekannten Tatsache des Lockdowns.
Damals haben wir schon festgestellt, dass ihr einiges anders gemacht habt als andere.
Ja.
Und immer noch macht.
Auf jeden
Fall. Viele sind euch gefolgt. Ich nehme mir jetzt nur ein Thema raus. Öffnungszeiten nur unter der Woche, Montag bis Freitag. In Ausnahme-Events mal am Wochenende. Das ist schon ungewöhnlich gewesen damals. Es gibt aber schon eine ganze Reihe, die das jetzt auch machen.
Ja, da weiß ich nicht, ob sie uns gefolgt sind, aber die Idee, also kluge Köpfe hat die Branche an allen Ecken und Enden, die gibt es schon. Also darüber nachzudenken, wie sinnvoll man die Zukunft gestalten kann, gibt es auch andere, denen ich das durchaus zutraue. Auch wir sind ja nicht die Ersten gewesen, die das neu erfunden haben. Aber ich glaube, dass schon, dass mehr Leuten auffällt, dass man damit auf jeden Fall.
Ich glaube aber, dass dann auch gerade auch in der Gastronomie, dass man dann eher mutiger wird, wenn es andere auch schon gemacht haben und es Vorbilder gibt oder es gibt Fälle, wo es funktioniert hat. Sicherlich gibt es da ja auch seitens der Mitarbeiter auch dann Wünsche und Anforderungen, denen man vielleicht nachkommen will. Und das war ja auch einer der Beweggründe für euch, einer der wichtigen Beweggründe.
Ja, das ist auf jeden Fall einer der wichtigen Beweggründe, zumal die Branche auch weiterhin mit dem, also das wird immer heftiger werden, mit dem Nachwuchsproblem. Da hat die Branche sich natürlich auch selber ein Bein gestellt, hat lange genug mitgemacht und hat lange genug nicht nach vorne gedacht. Jetzt sind viele notgedrungen, aber ich glaube, die jetzt im Moment, es ist immer noch nicht, wie sagt man, salonfähig zu sagen, wir machen Montag bis Freitag auf in der Individualgastronomie abends. Das hast du immer noch nicht. Und es gibt so ein paar, die sich, also das 100, 200 macht das auch so, was ich unglaublich gut finde. Gerade in dem Fine-Dining-Bereich ist es ja auch nicht normal. Aber es sind immer noch nicht viele, die das so entscheiden. Also das gibt es in Deutschland weit, gibt es das dann mehr. In Frankreich ist das relativ, wird das immer mehr Usus. Es gibt auch in Berlin ein paar mehr, die das machen, halt nur montags bis freitags aufzumachen. Aber es ist immer noch ein ganz langer Weg, bis wir da von einem Trend sprechen können, glaube ich.
Und es gibt ja auch weiterhin da auch Unverständnis seitens der Gäste. Genauso wie auch bei den Reservierungen. Das kenne ich häufiger, das höre ich häufiger. Da kann man ja nicht reservieren. Und ja, ich sage ja immer, geh da hin und ihr kriegt einen Platz. Also das wurde mir gesagt von euch und es funktioniert auch eigentlich immer. Irgendwie.
Ja, bist du irgendwann mal abgelehnt worden, frage ich immer. Wenn jemand sagt, bei euch kann man den reservieren, sage ich, hast du jemals keinen Tisch bekommen?
Ich nicht. Und aber ich kriege auch keine Sonderbehandlung.
Aber kennst du jemanden,
dem das passiert ist? Nein, weil die gar nicht erst kommen. Es gibt natürlich Menschen, die wollen das alles planen. Und die wollen auch nicht abgewiesen werden und die wollen auch nicht jetzt, ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt nicht eine Stunde an der Bar warten müssen.
Also ich würde jetzt mal die richtig steile, aber durchaus belegbare These in den Raum stellen. Bei uns hat noch niemand eine Stunde auf den Tisch warten müssen.
Wenn ich das nicht geübt habe, dann weiß ich es natürlich nicht.
Genau. Ne? Ich glaube, das Längste, was uns mal passiert ist, ist so 45 Minuten und dann auch mit Dollar Entschuldigung. Und dann sehen wir aber auch zu, dass du schon mal was zwischen.
Dann habe ich aber auch schon zwei Gläser von euch bekommen.
Und irgendwie was zu essen hingestellt, also sagen, komm, hier hast du schon mal was, dass du, klar, es entsteht nicht das, was du dir gewünscht hast, aber dann hast du auf jeden Fall schon mal den ersten Hunger gestillt. Das ist dann auf jeden Fall schon mal, also dann sind wir ja auch irgendwo GastgeberInnen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und das ist ja, diese Denke ist ja auch was uns eine Claudia Steinbauer, die jetzt ja in Berlin wieder ist, auf jeden Fall mitgegeben hat, zu sagen, verlasst euch mal auf unsere Fähigkeiten. Also wir sind gut in dem Job, auch wenn man denkt, wer nichts wird oder wird hin, was ja Blödsinn ist, weil da sind Leute, die haben schon ein Verständnis dafür, wie lange essen Leute noch, wann wird der Tisch frei, wann kann ich neu belegen und halt dann auch sich nicht so schade sind, mal an einen großen Tisch zu gehen und zu sagen, sag mal, ihr sitzt zu dritt hier, könnt ihr an die Bar umziehen, dass wir hier einen neuen Sechsertisch hinsetzen können oder so. Das ist ja dann einfach so ein Jonglieren und das können wir, glaube ich, im Klinke haben wir durchaus, ich würde da die Props zu 100% der Claudia zuschreiben, schon ziemlich gut.
Ja. Also ich kann auch nur sagen, das funktioniert gut. Ich habe da auch überhaupt keine Sorge. Ich glaube, da muss man auch einfach ein bisschen lockerer sein, ein bisschen relaxter sein. Das funktioniert schon. Aber wir sind irgendwie auch so getaktet und das spielt auch immer noch so ein bisschen mit. Ich inkludiere mich da nicht mehr, aber früher habe ich das getan. So, Gast ist König. Wieso ist da hinten denn noch ein Tisch frei? Die sollen, ich gehe mal durch, ich setze mich da schon mal selber hin. Nee, genau wie du sagst. Meine Gastgeber, bei denen ich bin, die wissen schon ein bisschen besser und die haben schon einen Überblick. Oder so sollte es zumindest sein.
Ja, ich sag mal so, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen und die Veränderung wird ein tägliches ein Input in unser Leben haben. Und dazu gehört auch unser Gastverhalten zu verändern, weil wir sind jetzt langsam da angekommen, dass wir feststellen, dass dieser Planet begrenzte Ressourcen hat. Das sind nicht nur ökologische, das sind soweit auch soziale und auch ökonomische Grenzen. Ich glaube, dass wir da ein bisschen an jeder an sich selber arbeiten muss und wir sagen halt ganz deutlich, wir können niemanden zwingen, sich zu verändern, machen wir auch nicht, aber wir stellen den Rahmen, wo unsere Dienstleistungen zur Verfügung stehen, relativ deutlich dann und sagen, von 18 bis 22 Uhr ist die Küche offen und das ist hier von Montag bis Freitag und wir sind da und setzen euch hin. Wir gucken, dass ihr einen schönen Abend habt, aber eine Sache ist ganz wichtig, das ist jeder Gast, Gästin kann man das einfach verklickern, ihr müsst schon mitmachen. Also wir können unseren Job gut, aber wenn ihr keinen Bock habt auf einen schönen Abend, dann werden wir niemals perfekt machen können. Weil ihr werdet rausgehen und werdet sauer sein. Oder werdet enttäuscht sein. Ihr müsst schon Bock drauf haben. Ansonsten, wir können nicht zaubern. Das ist auch in Ordnung. Ich verstehe auch, dass jeder mal einen schlechten Tag hat. Ich finde den Satz immer ganz gut. Wie lange willst du denn jetzt noch schlecht gelaunt sein? Weil dann weiß ich das und dann komme ich danach wieder. Das ist cool. Immer so, das habe ich mit meiner Beziehung und mit meiner Partnerin, wenn wir uns gestritten haben, gesagt, so, wie lange willst du jetzt noch böse auf mich sein? Weil dann können wir danach weiterreden. Und dann lachen meistens beide los und dann ist die Situation direkt gebrochen. Und dann ist es so. Das ist auch da so. Wenn man das merkt beim Gast, kann man durchaus mal, oder bei der Gästin kann man durchaus mal sagen, wie lange soll es denn so gehen? Und auch deutlich sagen, also ich kann Ihnen den Abend nur netter machen. Sie müssen schon in der Grundeinstellung drauf Bock haben, sonst wird das nichts werden.
Da ist es aber cool.
Ja, das ist ja die Logik.
Das ist wirklich so einfach. Es ist ja wirklich so einfach, weil es hilft ja keinem. Und dem Gast.
Du zahlst einen Haufen Geld, ne?
Ja.
Und dafür, dass du dann unglücklich bist.
Ja.
Also, es tut mir leid, wenn du einen scheiß Tag hattest. Ich kann nichts dafür. Ich kann dir nur helfen, dass der Ausklang besser wird.
Hier sind alle Möglichkeiten da, dass sich das ändert. Genau.
Tolle Weinkarte und sehr gutes Essen. Kannst loslegen.
Hat sich denn im Gästeverhalten eigentlich was verändert? Sagen wir mal nach Corona, um dieses Wort jetzt das letzte Mal zu nennen.
In den postpandemischen Zeiten.
Kann man auch so sagen.
Doch, hat sich auf jeden Fall geändert. Also die Nächte sind kürzer, die Abende sind kürzer. Diese ausgelassenen Feiereien, die wir ja bei uns relativ häufig hatten noch vor der Pandemie, also und die letzten Tage kurz davor, bevor dann abgeschlossen wurde, die sind weitestgehend vom Erdboden verschluckt. Also wir haben selten den Laden länger als 12 Uhr offen. Das ist schon sehr deutlich zu sehen. Das ist schade, weil das ist ja eigentlich das ist, was eine Wirtschaft ausmacht. So. Also sage ich mal, man geht aus, um Leute zu sehen. Ich könnte ja auch allein zu Hause essen, was liefern lassen. Gibt genügend Angebot dafür. Aber man geht ja aus, um Leute zu sehen, um vielleicht auch in spontane Momente zu kommen und vor allen Dingen im schönsten Moment halt auch in der schönsten...
Und lass mal laufen.
Genau, den Abend mal laufen lassen und auch mal entgleisen lassen und gucken, wo das endet.
Worauf führst du dieses kontrollierte Verhalten zurück? Ist das eine Budgetfrage oder ist das, wir erlauben uns das nicht mehr, das dürfen wir nicht mehr machen?
Ich weiß es nicht. Also ich habe mir, man kann sich Fragen stellen, ich weiß nicht. Ich habe mir natürlich für uns gefragt, warum sind diese Freitage, die sonst immer in der absoluten Ekstase geendet sind, also bis um 2, 3 das Restaurant offen, dann noch losziehen mit den letzten Stammgästen, die in der Bar versagt sind. Das gab es früher halt häufiger, dass wir mit Leuten, die wir eigentlich nie wirklich kannten, dann einfach in einen Club gezogen sind oder sowas. Ja, schon. Das war, und das, ich meine, das ist ja das, worum, also so was ankommt, so Lebemenschen sein, und das ist auch das, was das Leben ausmacht. Gibt es halt gar nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich glaube schon, dass wir kontrollierter geworden sind, dass dieses Zügellose nicht mehr so allgegenwärtig ist. Ich glaube nicht, dass es eine Budgetfrage ist, weil ich sag mal so, in dem Moment, wo die Entgleisung stattfindet, also wo dieser Lass laufen, da denkt man nicht mehr ans Geld. Da ist ja schon die zweite Flasche Wein geflossen. Da ist ja meistens der Rausch schon ein elementarer Part. Oder irgendjemand in dem Raum hat so eine Energie aufgebaut, dass die Leute mitmachen und da Bock drauf haben. Also ich glaube nicht, dass es
vielleicht ist Budget. Die Vernunftsschwelle höher?
Genau, oder ist die das gezügelte. Also wir sind ein bisschen kontrollierter.
Oder ist die Schwelle da, dass man darf nicht feiern, ob der Situation um einen herum...
Ach, die Situation war, also wenn man mal von Corona ausgeht, war die Situation um Corona beschissener als jetzt. Weil so schlimm das ist, was gerade alles auf der Welt passiert, die räumliche Distanz ist ein ganz großer Puffer. Und wenn ich 2 Flaschen Wein am Abend trinke, ich kann ja auch nicht sagen, oh Gott, Israel und Palästina oder der Gazastreifen, da eskaliert es gerade völlig. Deshalb möchte ich keinen Wein trinken, das machen wir ja nicht. Wir trinken ja trotzdem Wein, auch wenn es da eskaliert.
Ich habe aber durchaus Menschen gehört, die gesagt haben, ich kann nicht feiern, wenn um die Ecke Krieg ist.
Ich glaube, dass der Krieg eine Rolle bei, also an anderen Punkten spielt. Ich glaube, dass es im Konsumieren, also das ist das, was ich mitkriege, nicht unbedingt eine Rolle spielt.
Gut, aber das ist ja auch du bist näher dran als ich, ja. Also wie es denn wirklich ist und was auch gesagt wird.
Wie gesagt, du gehst ja, um diese Eskalation nochmal zu sezieren, eigentlich gehst du ja essen und sagst, ich habe jetzt Bock auf einen schönen Abend. Dann kommt jemand und sagt, hey, hier ist eine Weinkarte, hast du Lust? Dann nimmst du eine Flasche Wein. Denkst du, krass, die ist voll fair kalkuliert, ich nehme noch eine zweite. Und dann bist du ja schon an diesem Punkt, das Essen ist lecker, die Leute sind cool, der Service ist vielleicht auch ganz lässig und hat vielleicht aber auch einen freundlichen, also schon professionell und cool, aber halt nicht so spießig. Und dann denkst du, okay, die Mucke hier ist ein bisschen lauter, dann wird am Schluss aber aufgelegt und denkst, boah, jetzt habe ich so Bock, tanzen zu gehen. Mhm. Und in dem Moment kommt ja kein Sicherungsschalter im Hirn und sagt so, Moment mal, weil in der Ukraine, im Gazastreifen, so wie im Kosovo, ist gerade richtig Halligalli, ist nicht so geil. Und nebenbei haben wir noch da und da irgendwo einen bewaffneten Aufstand und in Belgien wurde gerade gestern wieder jemand erschossen vom IS. Weißt du, das ist ja so, da denkt ja keiner dran, sondern denkst so, boah, ich habe jetzt Bock auf ABBA. Gimme, gimme, los geht's.
Ich hab jetzt Bock auf ABBA.
Ja, was kann
ist,
ja sein.
Genau. Was ist denn bei euch ABBA? Was sind denn bei euch die Hits?
Gimme, gimme ist auf jeden Fall ein Ding.
Nee, ich meine über sie übertragen. Auf die Karte, über, auf die Weinkarte so. Und auf die
Speisekarte. Ah, ich verstehe den Link, du willst auch.
Ja. Ah, mit war, der, war unklar, war, war blöd?
Nee, mit der, durch die Brust und
ins ich mach Auge. Den nochmal.
ja, wir haben so ein paar Classies. Also wir haben auf jeden Fall Tata ist immer so ein Ding, das ist immer auf der Karte. Und dann ist so ein All-Time-Favorite, glaube ich. Wenn er auf der Karte ist, ist Grilled Cheese, das ist gefühlt jeder.
Das und ist das Grilled Cheese Sandwich.
Genau.
Das liebe ich auch.
Ich auch. Ich mag das auch sehr gerne. Nur darf man es nicht jeden Tag essen.
Sonst, wieso nicht?
Sonst ist man dessen relativ schnell überdrüssig so.
Ja?
Ja, natürlich. Überleg mal, es besteht aus Sauerkraut, aus Käse, aus Brot und Mayonnaise. Was ja, ist, klar, aber das kannst du nicht jeden Tag essen. Das ist ja.
Was ist daran schlimm? Ne? Und natürlich noch ein bisschen
Sud.
Pilzsud.
Ja, klar, das ist aber alles. Das ist alles sehr, sehr mächtig. Also das kannst du nicht jeden Tag essen. Wenn ich das esse ich einmal die Woche und dann bin ich glücklich. Oder mal so eine kleine Kante, aber irgendwas, was beim Braten überbleibt, dann esse ich das. Aber so ein ganzes Ding, es ist ja auch ein richtiger Klopper.
Ich finde das herrlich.
Ja, ich verstehe.
Ich hatte mir auch ein bisschen gewünscht, dass du mir eins mitbringst. Aber die Küche ist ja noch nicht am Laufen. Kann ich heute Abend nochmal?
Du kannst heute Abend rumkommen. Ja? Ja. Heute Abend sind wir da. Heute ja? Abend
krieg ich 18, Dienstag. Da ich 18 Uhr bin ich gleich der Erste.
Die kriegst du sowieso einen Tisch. Also um 18 Uhr, dadurch, dass wir nicht reservieren, sind alle Tische wieder frei.
Ja, um 18 Uhr, also wenn dann 18 Uhr und 20 ja, oder ist 20. egal dann eigentlich 20?
Also im Moment ist halt wirklich so, diese Rutschen sind auch nicht mehr. Ich würde mal so sagen, wenn du nicht 19 Uhr kommst, ist alles gut.
Okay, das ist
19:30 Uhr. Ja, wenn die Leute, die um 18 Uhr da sind, die sind um 19:30 Uhr noch nicht durch und dann ist halt der Laden voll.
Vielleicht sagen wir nochmal dazu, für die, die euch nicht kennen, also ihr habt so 15, 16 Gerichte. Genau. Kalte und warme.
Genau. Aber eben nicht als Vorspeise sondern und Hauptspeise, sondern als kleine Zwischengänge quasi zum Teilen gedacht. Und dann kann man sich den Tisch voll machen, wenn man mit Freunden kommt. Und wenn man alleine kommt, kann man auch einfach die Sachen so essen. Und man muss auch nicht teilen, man kann es auch einfach jeder für sich essen. Das ist also, ganz individuell halt.
Wenn ich mit meiner Frau zu euch komme, die teilt nie.
Die, ist ja auch okay.
Die teilt nie mit mir.
Verstehe ich.
Muss immer meinen eigenen Teller
aber
bestellen.
Aber teilst du mit ihr?
Ich teile mit allen.
So.
Ich teile so gerne. Ich bin so ein richtiger Teiler.
Na, dann kannst du ja für sie mitbestellen.
Ja, und wenn es weg ist, dann würde ich mir nochmal ein neues bestellen.
Ja, so wenn ist es ja wenn auch ist so gut wenn es lecker ist, dann kann man mit nachbestellen.
Ja. Was geht denn so weintechnisch bei euch am meisten, am besten? Ich meine, ihr habt relativ viel, eine große Naturweinkarte. Sagt man noch Naturwein oder sagt man, was sagt man denn jetzt eigentlich?
Nenn es wie du willst. Ich glaube, es sind, ich spreche ganz gerne von Low Intervention. Also von wenig, also ehrlich gemachte handwerkliche Weine, ohne große Zusatzstoffe, weil man darf ja im Weinbau sehr viel zufügen, ohne es kennzeichnen zu dürfen müssen. Außer Schwefel, deshalb steht ja auf jeder Flasche auch enthält Sulfite.
Ja, und der ganze andere Kram steht nicht drauf. Warum eigentlich nicht?
Keine Ahnung, Weingesetz.
Du warst, doch jetzt gerade wieder unterwegs, wie ich hörte.
Ja, aber da habe ich gearbeitet und nicht geredet. Also das ist eine Lüge, nicht reden geht gar nicht.
Kann ich mir bei dir nicht vorstellen.
Ja, ich mir auch nicht, deshalb revidiere ich auch direkt. Es ist halt möglich, unglaublich viel in den Wein reinzuschmeißen. Und der Winzer, bei dem ich immer, also hier in Deutschland in der Weinlese bin, der hat früher auch in so einem Weinlabor gearbeitet. Deshalb ist es ganz lustig zu wissen, was man soll, weil der dann relativ genau weiß, was so die Leute dazufügen. Weil es funktioniert dann so, dass halt Weine ins Labor kommen und dann wertet das Labor das aus und sagt so, wenn du so ein Sauvignon haben möchtest, dann musst du das zumachen. Hier sind die Pulver gepackt, in der Menge musst du es reinrühren, in dem und den Abständen und dann hat er einen marktfähigen Sauvignon Blanc. Und dann verkauft er den halt und dann ist der geschwefelt und dann ist da Hefenährstoff und all sowas drin. Und im schlimmsten Fall Zucker und im besten Fall ist da einfach nichts drin, nicht mal eine Reinzuchthefe. Deshalb haben wir eigentlich, wir achten sehr drauf, welche Winzer und Winzerin wird da bei uns auf die Karte lassen. Und die Karte ist weitestgehend, also es sind alles biologische Weine. Es gibt eigentlich keinen Winzer, der nicht komplett darauf achtet, wie er mit seinen Reben umgeht, wie er mit seiner Natur umgeht, wie er mit seinem Wein umgeht und wie die Vinifikation im Keller vonstatten geht.
Was trinkst du am liebsten?
Boah, das ist eine super offene Frage. Ich trinke gerade, weil ich jetzt auch in Südfrankreich war, sehr gerne so Co-Catalan-Weine, also Languedoc, Roussillon oder halt auch Nordspanien. Also bis Barcelona, so Penedès und sowas ist ganz schön gerade. Früher war ich super viel auf Weiß, heute bin ich immer mehr auf Rot. Aber ich kann prinzipiell ausschließen, dass ich Rosé gerne trinke. Das ist irgendwie nichts für mich. Es gibt wenig Rosé, wo ich sage, cool. Ja.
Und Rot aber auch schon so, dass du ihn im Sommer trinkst und dann auch leicht gekühlt?
Prinzipiell würde ich jeden Rotwein so bei 16 Grad servieren und lieber eher auf 14, weil 16 wird er von alleine. Ne? Ja. Ja. Der wird ja von selber warm. Ich würde ihn nicht bei 12 trinken wollen.
Ja.
Aber auch Weine, also jetzt gerade das Languedoc hat ja Grenache Noir und Carignan Syrah und sowas und Mourvèdre sind ja schon eher. Da kannst du schon sehr kräftige Weine draus machen, die halt auch im Winter ganz wunderbar funktionieren.
Ja, ja. Ja. Aber ich finde, Winterrotwein ist eher auch eher klassisch. Ich
im Sommer geht es dann eher so Richtung Trousseau, Pulsar aus dem Jura und so leicht gekühlt oder einer meiner absoluten Lieblingsweine, weil den versteht jeder, egal ob er Ahnung von Wein hat oder nicht oder wie auch immer, das Pusta Libre. Das ist so ein geiler Trinkwein aus dem Burgenland, Blaufränkisch.
Wie heißt der?
Pusta Libre. Ist von, ich weiß nicht, ob es. Preisinger? Doch, ist Preisinger, genau. Klaus Preisinger ist es.
Ich wechsle immer weniger und Preisinger. Gibt's bei euch?
Gibt's bei uns? Nee, gibt's nicht bei uns. Nee, das, manchmal gibt's den bei uns. Im Sommer haben wir den manchmal da, weil ich ihn einfach richtig, richtig gut finde. Aber das ist so ein richtig schöner Wein, der einen fairen Einkaufspreis hat, den jeder, der jeder sagt so, ja, cool, lecker, geil, trinke ich. Und das ist halt auch gerade, wenn ich dann mal mit Freunden Wein trinke, die nicht unbedingt aus der Weinwelt kommen und eigentlich zu Wein sagen, lecker oder nicht lecker, was die ehrlichste aller Meinung ist.
Finde ich auch, ja.
Also was ich voll gut finde, das ist ganz ernst. Das ist kein suffisantes, arrogantes Gerede, sondern ich finde das, ich sage immer, wenn jemand Wein, ich habe keine Ahnung von Wein, sage ich immer, du kannst aber lecker oder nicht lecker sagen, oder? Mhm. Dann sagen die meistens ja und dann sage ich, ja, dann hast du Ahnung, dann reicht es völlig. Du musst das nicht, ich finde es nicht schlimmer, als wenn Menschen anfangen, über einen Wein einen Roman zu schreiben. Diggi, schenk ein, ich will saufen.
Ja.
Was soll das? Und das Zeug soll mir keinen Kopfschmerz machen, das soll gut für die Umwelt sein oder nicht zu scheiße für die Umwelt und soll einen schönen Abend haben und soll mich nicht arm machen. Das ist doch, das sind doch die Parameter, nach denen man guckt.
Klar.
Und ich glaube, dass ich Rot gerade ja im Winter halt alles Co-Catalan gerne halt auch ein bisschen gereifter. Das ist nicht ganz so einfach, aber ja, und im Sommer weiß halt so. Macabeo finde ich richtig geil. Malvasia sind so Rebsorten, die ich richtig, richtig schön finde. Eine Rebsorte, die ich ganz lange immer richtig kategorisch abgelehnt habe und auch immer noch in der einfachsten Trinkkategorie ablehne, weil ich sie einfach nicht mag.
Bin ich gespannt jetzt.
Grauburgunder.
Ja?
Ja, ist einfach nicht mein Wein.
Ach, das ist schon wieder so ein Grauburgunder-Bashing.
Nee, gar nicht Grauburgunder-Bashing. Nee? Das ist einfach nur nicht mein Wein. Es gibt auch Weine, Grauburgunder, die ich unglaublich gut finde. Ich hatte mal einen richtig coolen Sommelier in einem Lodern Style in Berlin.
Ja.
Da war ich, hatte dann ein Abendessen. Und dann hatten wir uns viel zu erzählen. Und dann kam er und hat gefragt, soll der Wein was können oder soll er einfach nur passieren? Und ich fand diese Frage
passieren.
So perfekt. Weil
das
ich meine,
ist
so,
aber schön.
Heute ist passieren angesagt. Heute möchte ich einen Wein, mit dem ich mich nicht krass befassen muss. Und dann ist so ein Grauburgunder natürlich was Einfaches. Ich habe dann aber auch gesagt, ich möchte gerne einen Wein, der passiert, aber kein Grauburgunder ist. Dann habe ich auch angeguckt, ja, das wäre jetzt wahrscheinlich auch die erste Wahl gewesen. Aber das fand ich einen richtig guten Satz, weil es... Ein Grauburgunder für jemanden, der sich nicht mit Wein beschäftigen möchte, aber Wein trinken möchte, ist der Grauburgunder genau das Richtige. Das ist auch nicht böse oder nicht abwertend oder abschätzig gemeint.
Ja.
Aber für jemanden, der halt ein bisschen spannende Weine, der Wein kennenlernen möchte, der kann mit dem Grauburgunder den ersten Step machen und dann kann er sich angucken, in welchen Facetten Grauburgunder ausgebaut werden kann. Und da wird es schon spannend. Da gibt es schon viele Sachen. Also im Elsass gibt es ein paar richtig, Julien Meyer zum Beispiel. Der Pinot Gris von Julien Meyer ist für mich, keine Ahnung, hatten wir von unserer allerersten Weinkarte, erinnere ich heute noch. Sensationell. Sensationell. Einfach richtig gut, mit Maisstandzeit, ein bisschen mehr Grip. Nicht ganz so süffig, aber schon noch süffig. Also der verliert seine Grundeigenschaft gefühlt nicht.
Mhm.
Aber es also hat mich auf jeden Fall ganz glücklich gemacht. Von daher, das ist kein grundsätzliches Grauburgunder-Bashing. Aber ich sage immer, wenn du eine Weinkarte hast mit, keine Ahnung, 300 Positionen, dann wird es mit Sicherheit was anderes geben, was spannender und preisgleich ähnlich ist und was dir auf jeden Fall einen spannenderen Abend. Aber wenn du willst, dass es passiert, dann nimm halt Grauburgunder. Ist okay.
Ja.
Wir bieten auch Grauburgunder an.
du sagtest eben, wenn man keine Ahnung hat und sagt, der Wein ist lecker und was absolut okay ist, dann ist es aber auch häufig so, dass man sagt, okay, ich gehe auch auf Nummer sicher und bestell mal lieber. Und viele haben auch, glaube ich, immer noch, bei euch sicherlich nicht, aber in anderen Restaurants so eine leichte Furcht beziehungsweise Vorsicht gegenüber dem, was ein Sommelier oder die Servicekraft empfehlen kann, weil da kann ich möglicherweise nicht mithalten mit dem, was mir da gesagt wird, und ich kann da auch gar nicht so reingehen. Viele können schon nicht mehr sagen, was mögen sie denn, wenn sie gefragt werden, was mögen sie denn, dann gehen sie meist auf Grauburgunder, weil sie sagen, da gehe ich auf Nummer sicher.
Ja, aber das ist auch so, also wenn dich jetzt, das sind ja auch wieder Gastgeber- oder Gastgeberinnenfähigkeiten. Also wenn du merkst, da ist jemand, der hat Lust drauf und sagt, ja, Grauburgunder trinke ich eigentlich immer, dann kannst du immer sagen, hey, pass auf, wenn ich gerade Zeit habe und du gibst eine Grauburgunder-Bestellung ab, dann kann ich jetzt gucken, habe ich gerade Zeit? Ja, nein. Wenn ich sehe, das Restaurant ist voll gut, dann gibt es Grauburgunder. Wenn ich aber sehe, hey, ich habe gerade ein bisschen Luft, dann sage ich, pass auf, darf ich dir einen anderen Wein einmal zum Probieren einschenken? Du musst den nicht nehmen, ich will es dir nur mal zeigen. Und wenn dann die Person sagt, das ist voll geil, was ist denn das? Dann kannst du sagen, ja, keine Ahnung, das ist ein Weißburgunder oder ein Chardonnay oder whatever. Und dann sagt die vielleicht, boah, voll cool. Dann hast du ja schon deinen Job eigentlich gemacht, weil dann hast du ihnen was jetzt gezeigt, was sie vorher nicht kannten. Und da geht es wirklich nur über, schmeckt er dir ja oder nein? Du musst den nicht nehmen, ich will dir hier nichts aufdrängen. Das muss man aber ganz oft sagen, auch wenn jemand einen Wein von dir bestellt, dir was sagt. Und das ist ja super schwierig, die Weinsprache, ich beherrsche die in keinster Weise. Keine Ahnung, ich beschäftige mich jetzt seit 4 Jahren mit Wein. Oder vielleicht auch ein bisschen länger, aber ich habe keine Ahnung von Weinsprache. Und ich könnte das niemals so genau so beschreiben. Ja? Und wenn dann Leute, die sich mit Wein gar nicht beschäftigen, versuchen, diese Sprache zu sprechen in Annahme, dass der andere sie versteht, ja, dann wird es ganz schnell ein Kuddelmuddel. Und dann ist es super schwierig, das zu dekodieren. Und wir haben bei uns in der Weinbar, der Marc, der hat eine Art und Weise, an den Tisch zu gehen, der kann so krank, der hört so perfekt zu. Und dann weiß der, was die wollen. Der geht selten zweimal zum Tisch mit einer Flasche Wein. In der Regel geht der einmal hin, hat was er empfiehlt und schenkt ihm das ein. Nun ist unsere Weinbar natürlich, ist tatsächlich, das ist, für mich ist es einer von, also das ist so der, ja, das ist das, die Königsdisziplin, ne? Zu gucken, was wollen die Gäste, dann sagen sie was. Und die können ja was ganz anderes sagen, als sie eigentlich meinen. Weil diese Sprache
das,
halt so
omnipräsent. Das übersetzen zu können ist schon.
Genau, das ist richtig groß. Und das ist ja natürlich in der Klinkerbar mal ein bisschen einfacher, weil die auch mehr so auf Degustation ausgelegt ist. Ist ja auch ein kleinerer Laden. Und im Klinker ist es aber auch so, dass man einfach immer sagen muss, hey, ich habe 2 Weine mitgebracht, du musst keinen davon nehmen. Aber probieren kannst du sie.
Ja.
Das ist ja sowas, das kann man nicht immer führen, das Gespräch. Das würden wir uns wünschen, aber dann wären unsere Weine alle sehr viel teurer, weil wir nur noch mehr Menschen bräuchten. Also mehr Personal. Aber ja, das ist...
Würdest du denn sagen, dass eure Gäste offener sind?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben die kommen und sagen, macht ihr...
Ja.
Und wir haben die sagen, nee, wir trinken Grauburgunder oder wir trinken den...
ich meine jetzt auch grundsätzlich, ne? Also auch was die Speisen angeht. Und,
ich glaube, dass die Hemmschwelle ist natürlich da, weil wir natürlich weitestgehend vegetarisch kochen. Und gerade so in der älteren Bevölkerungsschicht ist natürlich dieses Fleisch immer noch so ein Thema, dass immer Fleisch gewollt wird und dann wird halt das direkt Tatar und das Hühnchen genommen. Und die anderen Sachen auszuprobieren, ist immer schwierig. Ich verstehe das komplett, weil du musst ja überlegen, die sind dann, sagen wir mal 50 plus, die haben 50 Jahre lang Erfahrung in Essen. Und dann kommt dann ein 25-Jähriger her und sagt, aber probier doch mal so, ist viel geiler. Hast du so noch nicht gegessen. Natürlich, sagt ein 50-Jähriger oder eine 50-Jährige, hör mal zu, Jungchen. Als ich so einfach wie du, warst du noch flüssig. Ja, und da habe ich habe schon sehr viel mehr gegessen als du. Also habe ich Ahnung davon. Ist ja auch okay. Das dürfen die auch alles sagen, das dürfen die auch genauso meinen. Ist das okay? Aber in der Regel ist es so, wenn die dann mal sich getraut haben, dann sagen die immer, es ist sehr, sehr lecker. Und sie haben, also mal sagen sie, okay, würde ich jetzt so nicht nochmal essen, weil es nicht mein Typ ist, aber in der Regel kommt meistens das Feedback, ich habe noch nie so gut, so viel vegetarisch und so vielseitig gegessen. Das ist schon häufig der Fall. Klar haben wir auch Leute, die das ganze Konzept gar nicht verstehen und dann bei Google eine 1-Sterne-Rezession schreiben. Das hast du auch mal. Das gehört aber auch dazu.
Ja.
Und das Aushalten, das ist täglich Brot.
Aber da sind wir ja wieder bei denen, die vielleicht mit schlechter Laune reinkommen und...
Ich verstehe das komplett. Also ich glaube, du wirst, ist dieses Restaurant, was nur 5-Sterne-Bewertung bei Google kriegt, glaube ich, wird es nicht geben. Es gibt bestimmt welche, die sehr viel dafür tun, dass es ganz viel ist. Ich bin aber auch ehrlich, dass wir... Also wir sind so professionell, dass wir uns eigentlich regelmäßig hinterfragen und gucken, sag mal, sind wir noch da auf dem Weg, wo wir hinwollen? Ist es alles richtig, was wir hier machen? Gibt es Sachen, wo wir Veränderungen herbeiführen müssen? Also es ist nicht so, dass wir da sitzen, stolz auf dem Ross und sagen, wir sind die Larrys. Im Gegenteil, sondern wir kommunizieren sehr viel mit unseren Mitarbeitern, also mit dem Team und gucken halt so, was...
Wie regelmäßig macht ihr das?
In der Regel machen wir das jede Woche. Gibt es ein Meeting für Service und Küche. Und dann gibt es einmal im Monat ein großes Team-Meeting, wo auch die Klinkerbar mit dann dabei ist. Dass einfach alle wissen, was in den beiden Läden so passiert, was so abgeht und wie man auf manche Sachen reagiert. Und dann wird man einfach mit der Zeit auch professioneller. Und jetzt nach so 4,5 Jahren haben wir es dann geschafft. Nächstes Jahr im Mai ist große Party.
Ja?
5-jähriges.
Darf ich mir das eintragen? Oder?
Ja, im Moment sind wir dabei, was zu planen. Es gibt auf jeden Fall eine Woche lang Feierlichkeiten.
Eine Woche? Ja, herrlich.
Also wir rasten nicht jede Woche aus, aber wir haben so an Gastköche und sowas gedacht.
Kann man denn sagen, so die ersten Jahre sind die schwersten oder und wer das geschafft hat, der überlebt? Und das
weiß
kann man,
ich ja nicht,
kann man
weil es noch unsere ersten Jahre sind.
Aber du hast ja schon mal über den Zaun geguckt bei anderen. Aber wie ist denn so gerade die Entwicklung in der Gastronomie? Findest du das besorgniserregend oder sagst du, alles geht seinen Gang?
Also es ist... Oder eigentlich beides. Es ist ein bisschen, also wenn ich in die Zukunft schaue, dann gibt es schon Sachen, die mir bange werden lassen. Also Punkte, wo ich denke, boah, sportlich. Aber es geht halt alles seinen Gang. Also es geht einher. Ich weiß nicht, also wir haben natürlich die prekärste Situation jetzt überlebt, nach einer Gründung, nach einem Jahr, nicht mal ein Jahr nach der Gründung, in den Lockdown zu rutschen, was noch nie da gewesen ist. Und dann 6 Monate später, nachdem der erste Lockdown vorbei war, direkt den nächsten Lockdown. Wo ich sagen muss, dass die Stadt Hamburg sich da nicht unbedingt bekleckert hat mit Ruhm, was die Unterstützung der Gastronomie angeht. Also im ersten Lockdown ist es eigentlich eine, ich will fast sagen, bodenlose Frechheit, dass eigentlich so ziemlich alle ihre Hilfen zurückzahlen mussten. Also eigentlich war es nur ein zinsloser Kredit. Das ist was, wo ich denke, wenn diese Ideen zurückfordern, dann sage ich, wisst ihr was, dann habt ihr jetzt nochmal, keine Ahnung, 15 Arbeitslose mehr. Wir machen den Laden dicht. Also das wird nicht mehr funktionieren. Mhm. Also der Staat und die Stadt Hamburg lassen ihre individuelle Gastroszene da ganz, ganz doll im Stich. Aber so doof das klingt, ich bin nicht verwundert darüber, weil die Stadt hat sich noch nie über den unteren Mittelstand gekümmert, weil sie ja komplett über den oberen Mittelstand kommt und über die Großunternehmen. Also in der Gastronomie-Szene, woanders kann ich es nicht bewerten, weil ich da keine Ahnung habe. Also das ist gerade so eine Generalkritik an der Stadt. Das spricht halt alles auf diese Stadt an, die denkt, dass man alles kurzfristig machen kann. Also man muss sich das mal überlegen. Als der erste Lockdown vorbei war, wurde am Montag gesagt, ab Mittwoch dürft ihr wieder aufmachen.
Das stimmt,
in dem Punkt, dass wir innerhalb von 2 Tagen alles hochfahren können, wo ich denke, ihr habt die Regeln so kurzarbeit gemacht.
Ja.
Also wir sind gar nicht in der Lage, so schnell unsere Mitarbeiter zu mobilisieren.
Und die Ware ranzukriegen.
Und die Ware, ganz genau. Aber das ist halt, da denkt halt jemand nicht mit und da bin ich auch relativ ehrlich und auch relativ deutlich und ich weiß, da kriegt mit Sicherheit einen Sack für. Mhm. Aber die Stadt Hamburg hat im Corona-Management auf einer Skala von 1 bis 10 eine minus 500 gefahren. Mhm. Und ich bin wirklich auch richtig dünnhäutig, was die Hansestadt Hamburg angeht. Aber ich glaube, dass wir natürlich da, um die Frage mal zu beantworten, wir kamen in den ersten Lockdown, in den zweiten Lockdown, wir haben das einigermaßen gut hinbekommen. Und natürlich war diese Corona-Zeit heftig. Ich glaube, dass Hamburg ein großes, um was Positives zu sagen, ich glaube, Hamburg hat ein großes Kapital, das ist nämlich die Stammkundschaft. Das ist eine ganz, ganz, wenn man in Hamburg ein bisschen demütig seinen Job macht und sich auf seine Kernkompetenzen besinnt, nämlich Fleiß, Demut und vor allen Dingen halt auch ein bisschen Innovationssinn, dann kann man das in Hamburg schon schaffen, dass man, wenn man einmal angekommen ist, dann auch sehr lange bleibt. Und das haben wir in Hamburg im Vergleich mal zu der Berliner Gastronomie. In Hamburg gibt es so Läden wie das Vienna, es gibt das Cox, es gibt das Nil, die gibt es schon seit über 40 Jahren. Das hat einen Grund, weil die machen ihren Job, die machen den demütig, die machen den richtig, richtig gut. Ich bin bei allen 3 Läden richtig, richtig gerne.
Das stimmt, ich auch.
Weiß die einfach komplett zu schätzen.
Ja.
Und da sind wir ja nicht alleine, also sind wir beide nicht alleine, die sind ja auch immer voll, weil da Leute immer essen gehen, weil sie wissen, was sie bekommen, weil sie wissen, dass die ihren Job machen, da gibt es keine Allüren. Und das ist sowas, ja, das ist in Hamburg, das ist das große Potenzial. Und ich glaube, dass wir teilweise schon in so einem Punkt sind, dass wir bei einem Teil von unserem Stammpublikum schon so sind, dass die sehr, sehr treu sind, die auch sehr viel mitmachen mit uns. Und aber halt auch froh sind, dass wir da sind. Und das ist einfach richtig schön zu hören. Und wir haben einmal von einem Stammgast, den ich sehr, sehr schätze, die ist jetzt neulich in Rente gegangen und hat uns ein kleines Bildchen mitgebracht, wo sie geschrieben hat, jeder braucht sein Wohnzimmer und ihr seid meins. Vielen Dank für 3,5 Jahre. Und das war einfach so ein kleiner Pipi in den Augen-Moment. Aber das sind so, es gibt schon diese Momente, wo man einfach sagt, es ist so schön, dass wir hier sind, es ist auch schön, dass wir in Hamburg sind, trotz der ganzen Widrigkeiten. Das ist auf jeden Fall, das ist das große Potenzial, oder das ist ein Kapital, was Hamburg auf jeden Fall hat. Das heißt, wenn man es da mal reingeschafft hat und dann nicht sich grob, also alles geht seinen Lauf, wenn du dich nicht grob daneben benimmst.
Also treue Gästeschar und treues Publikum, wenn du dann wirklich einen guten Job machst. Ja. Und dein Konzept verstanden wurde, beziehungsweise gibt es natürlich auch in anderen Segmenten, ich meine, es ist ja auch immer schwer zu sagen, die Gastronomie, die ja so vielschichtig ist, aber man hört ja gerade im Fine-Dining-Bereich, dass da, also man schon einen Besucherrückgang verzeichnet, beziehungsweise die Wartelisten haben nicht mehr die Länge, wie sie früher da waren.
Wenn es die Wartelisten wären, wäre es ja immer noch Luxus, ne?
Genau, man hat es so gemerkt, dass es auch so seit letztem Herbst ja auch schon der Fall ist, dass es weniger und weniger wurde.
Ja, das merkst du ganz deutlich. Also, dass die, ich sag mal, die Gastronomie, in der wir gerne auch zu Gast sind, die hat gut zu knapsen. Also, da machen Läden zu, da gehen Leute, Läden in den Öffnungstagen runter, weil sie merken, dass es sich schlichtweg nicht rentiert, wenn wir 5 Tage, also machen wir nur noch 4 Tage auf, öffnen dann Menürestaurants, öffnen dann die Tore auch für spontane Walk-ins und halt für Leute, die nur ein Fläschchen Wein trinken wollen oder sowas, weil sie wissen, in dem Laden gibt es eine tolle Weinkarte, aber ich habe keine Lust, Menü zu essen, sondern ich will eigentlich nur 2, 3 Weine mit meinen Freunden trinken, dazu einen kleinen Snack. Also man macht dann andere Geschäftsfelder auf quasi, dass man halt auch in diesen Walk-In-Bereich geht, der natürlich viel schwieriger zu kalkulieren ist als der reservierte. Also das, davon kann ich ein Lied singen, wir reservieren ja wie gesagt gar nicht.
Ja.
Das merkt man von in der Sterne-Gastronomie bis hin zum, obwohl ich das Wort hasse, Casual Fine Dining.
Kann ich mir vorstellen, dass du das Wort nicht magst.
Merkt man das schon, dass da weniger ist, ja.
Aber das heißt ja, aber wir sprachen vorhin vom Budget und dass Menschen schon sagen, ich gehe jetzt nicht mehr einmal im Monat ins Fine Dining Restaurant, zweimal im Monat, sondern nur noch einmal im Monat.
Ja.
So, und das merkt man natürlich, wenn das ein paar mehr machen. Und so zieht sich das dann wahrscheinlich durch. Aber die landen dann möglicherweise auch bei euch.
Ja, ich würde schon sagen, dass du das, was du, also hört sich ganz doof an, ne? Aber wenn man guckt, vor Corona, also das ist auch immer so blöd, ne? Die Vor-Corona-Zeiten, hatten wir natürlich einen wirtschaftlichen Aufschwung. Also es ging ja relativ gut nach oben. Wir hatten ein rauschendes Geschäft, wir hatten eine dicke Party, es wurden Strafzinsen gezahlt, wenn so viel Geld auf der Bank lag, weil man das Geld in den Markt drücken sollte. Und jetzt ist es genau das andere. Jetzt wird das Geld aus dem Markt rausgezogen, um eine Entwertung zu verhindern, also um eine Inflation zu bremsen. Und dadurch sinkt natürlich eine Konsumlaune komplett. Also das ist reine Ökonomie gefühlt. Und dann ist natürlich das, was von oben, also von oben kommt es runter und von unten bricht weg. Und das ist halt schade, weil wir eigentlich gerne nicht nur den Wohlhabenden schönen Abend gestalten wollen würden, sondern halt einer breiteren Gesellschaftsschicht. Und dann sehen wir natürlich auch, dass unser Preissegment in der Größe eines Restaurants, in der wir agieren, natürlich nicht für jeden zu stemmen sind. Daher haben wir auch für junge Menschen, die lernen, die studieren, die eine Ausbildung machen, haben wir so einen 50%-Rabatt, dass man sich einfach bewerben kann und sagen kann, hier, ich bin Student oder ich bin Auszubildender oder Auszubildende.
Und das wird auch wirklich angenommen?
Ja,
ja?
Das wird schon angenommen. Also da kann man jetzt auch wieder draus sagen, dass natürlich sehr vermehrt Jura- und Medizinstudentinnen kommen und weniger Koch-Auszubildende und Auszubildende. Also, das ist halt klar. Kann man da jetzt drüber diskutieren, aber am Ende des Tages geht es in meiner Welt darum, dass dieses halt jungen Leuten, die wenig in der Ausbildung verdienen, auch die Möglichkeit gegeben wird, einen schönen Abend zu haben. Aber wir merken schon, dass das weniger wird, wenn wir so uns gerade die gesamtwirtschaftliche Entwicklung anschauen.
Ja, ich habe neulich mit Toru Nakamura gesprochen aus München und der ja nun auch sein Fine-Dining-Restaurant, aber auch ein Bistro betreibt und der sagte so ganz ziemlich klar, das ist auch eine Bubble, ja, also beziehungsweise das ist diese Fine-Dining-Gäste und wenn du in viele unterschiedliche Fine-Dining-Restaurants gehst in Deutschland über einen Zeitraum meinetwegen vom halben Jahr, dann wirst du mit Sicherheit irgendwo Leute wieder treffen, die du schon woanders gesehen hast. Ja? Das sind halt nicht so viele und wir müssen dafür sorgen, dass es eine Verjüngung gibt, beziehungsweise dass die, wenn wir das weiter betreiben wollen, dass die Gruppe sich vergrößert und das natürlich auch genau durch solche Maßnahmen. Ja.
Also es ist ja eine Frage, die man sich grundsätzlich stellen darf. Was ist Fine Dining? Ja, das ist jetzt, die Frage ist ja, warum gehe ich in ein Restaurant, wo die Teller Bilder sind?
Mhm.
Und warum gehe ich aber manchmal auch einfach in so ein Gasthaus, wo eine dampfende Suppe auf den Tisch kommt, die alles andere als ein Bild ist, aber dafür einen Geschmack hat, sondern gleichen. Ich will nicht sagen, dass die Sterne-Gastronomie weiß sehr genau, wie man sehr, sehr geile Geschmäcker erzeugt. Das wissen die komplett. Das geht gar nicht. Ich will nicht sagen, das ist einfach nur das Schickimicki und schmeckt dann nicht richtig. Mitnichten. Aber es ist doch häufig ein Prestige-Ding. Und ich habe jetzt gerade, der Aaron war jetzt gerade in Italien unterwegs und hat Land bereist und hat da ganz viel gegessen. Er war in kleinen Läden, wie aber auch in so Dorfrestaurants. Und kam dann wieder mit dem Resümee, ich war in dem Platz 5 der Weltrangliste der Restaurants gerade. Ja. Das hat ihn nicht so abgeholt wie jetzt der Prezhof in Südtirol. Weil da sind die einfachsten Sachen, aber die sind richtig gut. Und die machen es immer seliger und heimlicher und schöner als der tollste Laden, der aussieht wie ein Agentenhaus, wo die Leute im Anzug den Platz weisen. Das ist alles ganz schön. Das ist ein riesiges Theater in meiner Welt immer. Das ist wie eine Theateraufführung.
Aber das wollte ich gerade sagen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. So wie ich eben meinte, auch Gastronomie kannst du gar nicht unter einen. Das eine ist einmal, ich fasse Essen. Ja, aber das sollte auch möglichst Gutes sein. Und in der Spitze ist es eine Inszenierung, ein Event.
Zum Vergleichen, ja.
Und da passiert ganz viel. Und bis dazu, dass ich in unterschiedlichen Räumen speise, durch unterschiedliche Räume geführt werde und unterschiedliche Erlebnisse habe. Das ist immer die Frage, nur ob ich das will. Aber eins müssen wir ja feststellen, es ist ja immer noch freiwillig alles, ne?
Es ist freiwillig, natürlich. Der Punkt ist aber auch der, dass die Verjüngung für Luxus nur über Einkommen generiert werden kann. Und das bedeutet, jüngere Menschen müssten mehr Geld verdienen, um sich diese Art von Gastronomie leisten zu können, weil Sterne-Gastronomie ist und bleibt ein absolutes Luxusgut.
Okay. Da bin ich bei dir, das ist weit, weit weg. Und gut, ich kann natürlich auf der anderen Seite auch sagen, es gibt auch Menschen, die kaufen sich für 250 Euro ein Konzertticket.
Komplett, das ist auch alles. Das ist halt, die Nebenkosten kommen noch dazu. Es ist wie ein Konzert zu besuchen oder ein Theater besuchen oder keine Ahnung, oder. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Die einen gehen halt zu, keine Ahnung, Taylor Swift und die anderen gehen halt zu, keine Ahnung,
da sind wir Christian ja bei 250. Oder zu, ja. Machen ja auch viele, ja. Machen ja auch viele Jungen. Vor allen Dingen ja, was ich weiß, auch viele aus der Gastronomie, die das leisten, die ihr Geld wieder bei den Kollegen auch lassen.
Genau,
oder?
Ich selber gehe ja auch unglaublich gerne viel essen. Ich gehe schon seit geraumer Zeit nicht mehr so gerne in diese Sterneläden.
Ja.
Weil, ja, aus bekannten Gründen, weil es halt auch einfach mal ein Investment ist, das muss ich auch haben. Also ich kann mir das auch nicht leisten, jede Woche in einen Sternenladen zu laufen.
Oder ist es dir dafür nicht spannend genug?
Beides.
Okay.
Es gibt schon welche, wo ich sage, da finde ich es sehr, sehr spannend. Es gibt, hier in Hamburg finde ich zum Beispiel Christoph Rüffer, das ist alles unglaublich krass, das ist sehr, sehr heftig, ist aber auch eine richtige Stange Geld und das kann ich mir halt einmal im Jahr vielleicht leisten. Und wenn ich das Geld dann habe, dann muss ich auch sagen, jetzt habe ich Bock drauf.
Dann geht's hin.
Dann gehe ich da auch hin. Ich habe zum Beispiel meine Eltern, weil die natürlich gar nicht wissen, was ich mache. Mein Vater ist Landwirt und meine Mutter ist auch, also die arbeiten beide auf dem Bauernhof, die haben keinen
Bezug. Oh, die haben ja schon mal bei dir gegessen.
Ja, ja, klar, aber es ist ja noch was anderes bei uns zu essen.
Oder beim Christoph.
Als beim Christoph Rüffer. Und dann habe ich den erstmal geschenkt zu Weihnachten und das war halt unglaublich bombastisch. Du gehst da raus und denkst so, krass.
Das ist natürlich, und wenn du dann auch seid ihr in der Weihnachtszeit da gewesen,
ja, wir waren in der Weihnachtszeit,
das ist natürlich noch mal pompöser dann. Ne?
Es war auf jeden Fall recht gut, es war aber auch, also keine Ahnung.
Aber das ist auch Event, oder?
Da gelassen. Ja. Das ist schon eine Menge Holz.
Aber Event?
Komplett. Und meine Eltern sagen auch so, das ist natürlich, auch die Hotellerie und sowas. Als ich im Adlon gearbeitet habe, habe ich die mal ins Adlon eingeladen. Und dann ist das Hotel natürlich auch so, dass es sieht, okay, die Eltern von einem unserer Mitarbeiter kommen. Den gibt es, wenn es geht, kriegen die ein Upgrade. Und dann haben meine Eltern auf einmal an der Pariser Platz-Suite geschlafen und haben mit einem Bett Blick aufs Brandenburger Tor. Ja. Natürlich erzählst du das in 20 Jahren noch all deinen Enkeln. Ja?
Ja, ja.
So, das ist schon beeindruckend. Das geht auch. Also dieses Staunen, mit Staunen kann man schon was erreichen. Aber es ist halt dann Staunen und Event. Und mit Sicherheit sind das alles gute Gastgeber. Aber es ist halt nicht mehr die klassische Gastronomie für jedermann oder für jede Frau.
Und ist es vielleicht auch so, dass, wenn ich jetzt mal wegen aus Prestige Sterne-Restaurantsammler wäre, ich will überall mal hingehen, ist es dann irgendwann austauschbar? Ist es dann vielleicht nicht?
Ja, ich glaube, da muss man dann nochmal trennen. Also da gibt es die innovativen Konzepte.
Die gibt's, ja.
Und die sind schon spannend, weil da gibt es dann immer, also ich sag mal, so ein El Bulli von Ferran Adria war eine Zeit lang nicht das geilste Restaurant der Welt, aber es war das innovativste Restaurant der Welt.
Genau, das muss man
und
das halt so.
Und Grand Eckert zum Alinea in Chicago, das ist auch nicht das geilste Essen der Welt, da bin ich mir relativ sicher.
Nee, aber du bist,
aber es ist halt komplett,
es ist Verblüffung pur, ja, und du sagst irgendwie, was lassen die sich alles, jetzt noch einfallen?
Ich, achte bei sowas natürlich immer drauf, wenn ich in solche Läden gehe, dann achte ich schon drauf, dass so Themen wie Nachhaltigkeit schon, also woher kommen die Produkte? Sind es eben nicht mehr die Prime Products, die aus Paris eingeflogen werden, sondern sind es vielleicht mal aus der Region? Was machen die selber? Wie machen sie es? Wie zeigen sie es? Was sind die Techniken? Dann gehe ich dahin und gucke mir das an. Und hier in Hamburg zum Beispiel ist das 100-200 natürlich mit den regionalen Produkten und mit dem Regionalbezug. So ein Ding, was mich dann interessiert, wo ich hingehe und sage, okay, Klar. Wie macht ihr das dann eigentlich? Und was macht ihr da eigentlich?
Und dann in Berlin ist es... Die auch vieles anders machen, muss man ja auch sagen.
Ja, die machen auch viel anders. Dementsprechend, da ist schon wieder eine höhere Schnittmenge. Und das Snowball und Schmutzig in Berlin ist was, wo ich sage, oh, da gehe ich mal hin, um dann zu gucken, was machen die denn eigentlich?
Ja.
Und das ist dann... Da guckt man dann schon genauer, wo man eigentlich hin möchte. Ne? Und dann merkt man aber auch, dass ich nicht unbedingt diesen Stern brauche, sondern dann kannst du in Berlin sagen, okay, das Otto ist auch total geil. Und das Ernst, bevor es dann besternt wurde, ich weiß nicht, ob es Sterne hat, aber das
hat sind so es, Sachen, ja.
hat es.
Aber ist Ernst 2? Nee, nicht, ein, aber es ist ja jetzt für Ende 24 die Schließung angesagt.
Ja, das ist der beste PR-Gag der Welt, weil dann kann ja jeder nochmal dahin gehen. Wir kriegen den Laden bis 24 komplett vollgeballert.
Ja.
Ja, ich gehe auch hin. Ich glaube, es ist schon strategisch gut gewählt so. Also ich weiß nicht, ob es ein PR-Gag ist. Ich glaube, dass der Antrieb da ein anderer ist. Da ist es das Kitzeln. Der in dem Fall muss ja der Küchenchef gekitzelt sein. Der muss ja was spüren dabei. Und der kocht ja nicht, weil er da jetzt der einzige Grund ist, ich will möglichst schnell viel Geld machen, sondern er kocht, weil er Menschen was erklären möchte. Er will dir eine Story erzählen, der will. Der sagt ja auch, hey, ich bin nicht der Date-Laden, ihr braucht hier nicht rumzuknuschen, hier geht's ums Essen, fertig.
Dann
bist du fehl am Platz. Und ich glaube, da geht's um was ganz anderes. Und wenn der dann merkt, ich bin ausgebrannt, dann sagt er, du, pass auf, ich muss hier nicht weiter stehen und das ausgebrannt machen. Ich höre auf, ich lass das.
Nun hättet ihr ja auch sagen können, wir gehen in den Fine-Dining-Bereich. Ja?
Auf gar keinen Fall.
Hättet ihr sagen können.
Ja.
Sagen wir mal, ob eurer Vorqualifikation, wenn man das mal so sagt. Also wäre sogar für viele der schlüssige Schritt gewesen.
Wenn man sich durchrechnet, glaube ich nicht.
Nein, also ich meine jetzt wirklich nur aufgrund dessen, wo ihr wart vorher und was ihr gemacht habt. Aber ihr habt euch ja bewusst dagegen entschieden.
Ja.
Und das, was ihr jetzt macht, also euer Konzept, was man ja auch sagen muss, du hast es gerade hervorgehoben, Nachhaltigkeit und Regionalität ist ja bei euch auch, das haben wir in dem Sinne noch nicht gesagt, ja ganz, ganz groß geschrieben. Aber wie würdest du denn das beschreiben, was ihr macht? Ich weiß ja, dass du gerne solche Wortkreationen magst.
Es ist ein komplementärer Ansatz von Gastronomie. Also es geht ja darum, also Nachhaltigkeit ist so eine komplett zerfetzte Wortphrase. Die omnipräsent ist gerade aufgrund der Wirksamkeit. Aber die kann man ja differenzieren, die muss man auch aufteilen. Und wir haben das uns einfach von klugen Köpfen übernommen. Man kann die ganz gut aufteilen in ökonomisch, ökologisch und sozial. Ökologisch ist uns, glaube ich, allen bewusst, was das heißt. Mhm. Sozial heißt aber auch, dass die Karotte nicht aus der Uckermark kommen muss und meine Köchinnen da 17 Stunden am Tag stehen, sondern da müssen es 8 bis 9 Stunden sein. Und dass man halt guckt, haben die gute Arbeitszeiten, werden die ordentlich bezahlt, dass es angebracht ist, wie sind Trinkgelder aufgeteilt, wie transparent ist das Unternehmenskonstrukt und dass man da mehr hinkriegt, dann mehr Synergieeffekte. Also was ist, warum muss ich nur Tiere in Teilen bestellen, sondern wenn ich Tiere habe, dann halt Tiere im Ganzen und dann halt ein Quartal lang Kalb, weil so lange haben wir es dann da. Und, das sind der Rattenschwänze. Und da kommen Synergieeffekte zu tragen und so weiter und so fort. Und dann wird es wieder ein bisschen wirtschaftlicher, weil das Wichtigste von allem ist natürlich die ökonomische Nachhaltigkeit. Weil wenn wir das Ganze machen, aber kein Geld verdienen, dann sterben wir zwar in Schönheit, aber wir sterben. Und das ist natürlich das Wichtigste, dass wir da Geld verdienen. Das ist auch was oft, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, das will ich nicht mehr auf die Deutschen schieben, aber das Geldverklemmtheit ist so ein Thema, dass Menschen nicht über Geld reden. Also auch bei uns in der Szene, also in der Gastronomie wird natürlich auch gesagt, du darfst nicht über dein Gehalt reden. Und dann frage ich mich immer, warum denn nicht? Es ist doch völlig okay.
Ja, reden passt über das aber Gehalt. Gut, diese Geldverklemmtheit passt ja auch gut dazu, dass man eben auch nicht gerne über das Essen redet. Ja, oder das Essen eben nicht diesen Stellenwert hat.
Das ist dann so ein Punkt, ja. Da kann man auf jeden Fall kausale Zusammenhänge ziehen. Aber der Punkt ist auch da, dass bei uns, dass wir sagen, hey, das sind die Zahlen, die wir umsetzen, das sind die Kosten, die wir haben. Damit man auch sieht, dass keiner auf die Idee kommen kann und sagen, oh krass, ihr macht so viel Geld, dann wollen wir mehr Gehalt haben. Und kannst du sagen, ja, hey, pass auf, ich verstehe den Impuls, aber schau mal hier, das sind die Kosten, die wir haben. Also es ist nicht so, dass wir uns dann einen goldenen Porsche vor die Türe stellen, aber die Motivation dahinter ist halt auch nicht der Porsche.
Weil der ist nicht Porsche wäre auch nicht schick.
Sondern da geht es darum, dass wir lieber, keine Ahnung, wir haben, glaube ich, der Aaron und ich, das kann uns jeder sofort ankreiden. Wir haben beides alte Autos. Ich fahre einen alten T3 und der Aaron fährt einen alten Volvo. Das sind halt Oldtimer. Da kann man jetzt sagen, die sind nicht sehr nachhaltig.
Da mag man auch gut, recht aber haben. Da gibt es ja viele Rechnungen, die dir aufzeigen, wie nachhaltig diese Fahrzeuge sind.
Es geht ja auch nicht
sind.
Darum, dass man jetzt komplett der neue grüne Hero wird, dass man mit dem Elektrofahrzeug herumfährt, weil dann man kann da ewig drüber reden. Es geht nicht ums Reden, sondern es geht ums Machen. Und wir machen halt in der Gastronomie weitestgehend das, was wir können. Das ist der Punkt, es geht ums Machen. Wenn man nicht anfängt, irgendwie mal was zu verändern, wie du schon gesagt hast eingangs, wenn einer vorgeht, kommen andere hinterher. Die vorgehen wollen, dann kennt man die Pioniere, ja, an den Fallen im Rücken. Die haben es halt schwer, aber einer muss halt vorweggehen. Und es geht in der Gastronomie. Man kann damit, man wird kein volles Leben können in der Stadt Hamburg mit der ganzen Behördenlandschaft. Das wird nicht möglich sein. Aber vielleicht geht es auch gar nicht darum, das nächste Ferienhaus auf Mallorca oder auf Ibiza zu haben, sondern vielleicht geht es darum, dass man mit sich im Fein ist, dass man sagt, ich bin hier an einem Punkt, wo ich sein möchte. Ich habe das Leben sowas in der Hand.
Aber das sind ja ganz wichtige Beweggründe für euch und auch dann für den Gast gut zu wissen. Aber der geht ja nicht hin zu euch, weil er sagt, oh, die sind aber ökonomisch, sozial und nachhaltig.
Ich bitte schwer darum, dass er das nicht tut.
Sondern der findet, das ist gut. Aber er geht dahin, weil er ein geiles Essen bekommt, weil er eine tolle Atmosphäre hat und weil er einen super Service bekommt. Und weil er das Ambiente mag und weil er auch die anderen Gäste mag und weil er mag oder sie mag, wie mit ihm ihr umgegangen wird.
Ja, das ist ja der Hintergrund. Also wir schreiben an die Türe, dass wir Ökos sind. Also wir sind Ökos. Aber ja. Ich muss jemandem sagen, dass wir Grünkernkinder sind, sondern es geht ja darum, es geht um den schönen Abend. Und der Abend braucht keine Labels. Der braucht Schönheit, lecker, fertig.
Schönheit, lecker, fertig.
Ja.
So, ich habe nämlich gerade mich überlegt, weil ich demnächst mit einem Freund komme, der derzeit in Rumänien, in Transsilvanien lebt. Und da habe ich gesagt, der hat gesagt, ich möchte mal was sehen, was ich in Hamburg noch nicht kenne. Dann habe ich gesagt, gehen wir ins Klinker. Und es liegt nicht daran, weil ich faul bin und nicht so weit gehen möchte.
Aber das ist auf jeden Fall sehr fußläufig, ne?
Ich habe es fußläufig. Ich habe es hier sowieso ganz gut.
Ja, auf jeden Fall.
Mit dem Isemarkt und mit euch um die Ecke und noch ein paar anderen, das ist schon ganz schön. Aber ich hatte mir überlegt, wie beschreibe ich das? Und
Es ist einfach und es ist lecker. Wir machen kein Brimborium. Wir kochen, wenn wir schmoren, machen wir einen Schmorfond, dann wird das Viech im Ofen geschmort, fertig.
Ja.
Dann wird das nicht so wiet gegart, sondern es wird einfach.
Ich habe gesagt, du wirst es mögen. Ich mag es, du wirst es auch mögen.
Das ist auch ein guter Punkt. Einfach.
Es ist man macht sich auch manchmal viel zu viel Gedanken, ne?
Ja. Habe ich so den Eindruck. Das ist ja der Punkt, warum machst du dir Gedanken über den Abend, nur weil die Leute einlädst, zu uns ins Klinker zu kommen? Ja. Lass doch das Klinker machen, das ist doch deren Job.
Ja,
also
ja.
Lass doch uns das machen, du musst gar nichts
erklären. Aber ich muss trotzdem erstmal die Entscheidung treffen. Und ich kenne das auch von mir. Ich bin auch jemand zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, wenn ich auf Reisen bin, dann mache ich mich auch manchmal echt ein bisschen fertig damit, wohin gehe ich jetzt? Weil ich sage, ich habe diesen einen Abend hier in dieser Stadt. Ne? Ja. Und wo gehe ich jetzt hin?
Also hast du zu viele Möglichkeiten?
Ich habe zu viele Möglichkeiten und ich möchte die richtige Entscheidung treffen. Ich finde das ja so wichtig, dass man gute Tipps bekommt, beziehungsweise auch gut geguided wird.
Aber kennst du, wo es richtig gut funktioniert, Frankreich gibt's, ich weiß nicht, ob du die Razin-App kennst?
Nee.
Ja, okay, für Frankreich gestört.
Wie heißt?
Razin.
Razin?
Das ist eigentlich eine Naturwein-App, wo die halt diese guten Weine, das ist nicht der Schmuddel, den wir viel in Berlin haben, weil da gefühlt immer alles ist. Sondern,
Schmude.
Ja, du kennst das, es gibt Naturweine, die einfach schlecht gemacht sind, die dann nach Mist riechen, die dann trüb, die so komplett getrübt sind, wo jeder sagt, hab ich keinen Bock drauf.
Und wo du einmal einen Schluck nimmst und die Leute sagen, die das probiert haben, sagen, Alter, Naturwein, kannst du mit
wieder.
Jagen, nie
genau.
wieder, das stinkt nach,
nach Mist.
Ja, Pferdekacke.
Ja, genau,
Pferdemist.
Gibt's ja auch. Es gibt ja einen Fehlton, wo genau das ist. Und diese ist aber so eine Naturwein-App und in der Regel sind die Restaurants, die diese Naturweine anbieten, immer richtig gut. Und ich habe jetzt drei Frankreich-Reisen damit gemacht und ich lag einmal, waren wir in so einem Schnellladen und der war echt nicht so geil. Und sonst bis jetzt nicht einmal ein Fail gehabt, sondern alle richtig, richtig gute Tipps. Und das ist halt in Frankreich funktioniert es richtig gut. Deutschland immer mehr, also Süddeutschland noch besser als Norddeutschland, Berlin natürlich. Und das ist Belgien, Holland auch richtig gut. Und das ist,
Frankreich hinaus.
Die kommt aus Frankreich, aber die hat auch, also das kommt aus Paris, aber die hat auch.
Cool.
Die ist überall in Europa, glaube ich. Ja, immer mehr Länder auf jeden Fall. Und die sind auf jeden Fall richtig, 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 richtig
gut. Und wer kuratiert das, wer da reinkommt?
Keine Ahnung. Wir haben uns auch angeschrieben. Aaron war in Paris, hat das gesehen, hat die angeschrieben. Ja. Dann haben die ja gesagt, okay, wir wollen eure Weinkarte sehen. Wir wollen eure Speisekarte sehen. Und dann gucken sie halt auf der Speisekarte schon. Es wird schon deklariert, okay, was ist auf eurer Weinkarte drauf? was ist auf eurer Speisekarte drauf, und dann sagen sie, okay, wir nehmen euch auf.
Ja, oder, das finde ich gut. Nee,
genau, die sind schon, das ist schon ein bisschen genauer. Klar, kannst du da auch eine Fake-Karte hinschicken.
Und kostet dir was, die App?
Ja, die kostet, also für den Nutzer, nein, für den Nutzer nicht. Für die Gastronomen kostet es irgendwie ein bisschen was. Ich weiß aber es nicht. Ich
glaube, das ist
Uni im Jahr, was wir zahlen müssen.
Mhm.
Aber die, die Endverbraucher müssen nichts zahlen.
Und okay. Aber cool.
Ich lebe voll, also wenn ich in Frankreich bin, lebe ich nach dieser App.
Ja.
Und das ist halt richtig geil, weil ich habe in Lille ein Restaurant damit gefunden. Das war mein letzter sehr, sehr schöner Besuch, mein letzter Lieblingsrestaurantbesuch in Frankreich. Das war Le Brigand in Lille. Das war gestört. Das war so gut, weil da genau dieser Sommelier kam. Wir haben gesagt, was wir wollen. Er hat uns angeguckt, meinte, ich glaube, ich weiß, was ihr wollt. Ist in den Keller gegangen, hat eine Flasche geholt und wir haben uns beide angeguckt und meinte so, okay, krass, was passiert hier? Weil ich war mit einem Freund da, der eigentlich nicht so aus dieser Weinwelt und Essenswelt kommt. Aber der war so komplett, der war komplett selig. Und dann dachte ich so, okay, wenn du das schaffst, jemanden, der keine Ahnung von Gastro hat und einfach nur essen gehen möchte, aber der versteht schon Scheiße, also der kann Scheiße schon detektieren. Wenn du den abholst, und dann ist schon richtig geil. Und dann saß ich da, wir haben dann Wein bekommen von ihm, den ich vorher noch nie getrunken habe, den ich so geil finde, dass ich direkt den Winzer geschrieben habe, heute haben wir ihn bei uns auf der Karte, weil ich das so sensationell fand, genau. Und das ist sowas, ja, also die, das als Guide ist die in Frankreich auf jeden Fall zu 100% zu empfehlen. In Deutschland gibt es ein paar, wo man auch denkt, ja, weiß ich nicht, aber Frankreich ist schon richtig gut kuratiert. Feier ich richtig.
Ja, muss ich mir mal reinziehen. Also, das finde ich gut. Das ist ja, also, das hilft ja schon mal. Aber du kennst das dann auch.
Ich meine das auch, wenn ich irgendwo hinfahre, so habe ich mir von Aaron abgeschaut. Aaron, der postet sofort, wenn er sagt, es geht nach Mallorca, obwohl der auf Mallorca viele Tipps hat, schreibt er bei Insta rein und alle seine Freunde spammen ihn dann zu mit irgendwelchen Tipps.
Oh,
und er erzählt immer für alle Städte, wo er sich halt Tipps.
Muss ich auch sagen, ich mache demnächst einen Podcast.
Ja,
dann, über Mallorca.
Wie gesagt, frag Aaron. Der Junge, ja, das ist ein Scheiß. Aaron der hat eine Notiz, wo für jede Stadt die Tipps drin stehen.
Ja?
Ja, das ist. Ja.
Und das finde ich schön. Ich habe schon einen anderen Bezug, wenn mir jemand einen Laden empfiehlt. So, ja. Dann denke ich, ach, bei euch ist es ja sicherlich auch über Empfehlungen ganz viel. Wenn du sagst, ihr kennt euch weil ja immer noch nicht alle.
Weil wir auch nicht so im Instagame und Social Media sind und auch nicht in der Bewertung, weil ich da auch immer denke, ist nicht unser Gesteckenpferd. Kochen wir einfach stabil unseren Schuh, dann wird es schon werden.
Aber es läuft ja.
Es läuft nicht schlecht.
Hast du denn, aber jetzt trotzdem nochmal zurück, ernstes Thema, hast du denn da Sorge, dass da viel durcheinander gerüttelt wird? Jetzt in der gehobenen Gastronomie, du sagtest gerade, die fallen dann runter, die Gäste, weil dann die gehen dann lieber etwas günstiger essen, aber immer natürlich noch sehr gut, ja?
Wir sind günstiger als ich in der Gastronomie.
Ja, das günstiger, aber immer noch sehr gut.
Ja.
Unter der Betrachtung, ja, wo man herkommt.
Ich glaube, das ist alles nicht zu vernachlässigen, was da jetzt gerade passiert. Also es ist nicht so, dass ich komplett beruhigt schlafe. Ich weiß, dass wir von den Abläufen ein ganz, ganz tolles Team haben, was da auf jeden Fall die Fahne immer sehr, sehr gut hochhält, die ich alle sehr schätze. Aber die äußeren Einflüsse kannst du halt nicht steuern. Ne? Und ich denke, wenn ich jetzt sehe, okay, die Mehrwertsteuer wird am Ende des Jahres wieder angehoben, dann sehe ich halt auch da, dass wir Preise wieder annehmen müssen. Und dann wird es mir schon, das ist ein Schritt, der mir zuwiderliegt. Ne? Also zu sagen, okay, unsere Gerichte kosten dann mehrere Gerichte kosten 20 Euro, ist dann schon, wo ich denke, so, boah, finde ich nicht geil, will ich nicht. Aber am Ende des Monats hat die Steuer, wir wollen aber von euch. Und zwar 19% für Essen im Haus. Und das ist schon so, ja, da, keine Ahnung, wie es da weitergeht. Ich verstehe beide Seiten. Die einen sagen, das war eine Subventionshilfe über die Corona-Pandemie. Man darf die nicht ewig lange aufrechterhalten. Da gehe ich auch komplett d'accord. Aber ich glaube, dass die Folgen der Corona-Pandemie halt noch nicht ausgestanden sind. Also die kommen gerade. Und man merkt das relativ, wie viele Betriebe über Corona. Ich habe es gerade heute irgendwie bei Wieso gelesen. Ich glaube, 38.000 Betriebe deutschlandweit, die geschlossen sind durch Corona. Und jetzt drohen halt weiteren 12.000
Nur Betriebe. Gastronomische oder auch oder darüber hinaus?
Gastronomie und Hotellerie.
Mhm.
Also vom DEHOGA sind die Zahlen. Und jetzt drohen nochmal 12.000 Betriebe in der Gastronomie und Hotellerie bei der Anhebung die Insolvenz. Also das sind natürlich auch Angaben, die selber machen. Aber also die Betriebe von sich aus sagen, dass sie es nicht schaffen werden. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich besorgniserregend, weil wenn man mal erlebt, also guckt, dass dann 48.000 und die Betriebe wegfallen, das ist für die Diversität von Deutschland schon, also für die deutsche Gastronomie schon echt scheiße. Und da muss man halt auch gucken, wie viele von den 12.000, die dann schließen würden, würden dann, wenn man es ein Jahr später oder zwei Jahre später wieder erhöht, dann bestehen, also Bestand haben. Weißt du, dass man halt guckt, wie. Weil im Moment ist natürlich eine richtig dumme Situation, weil wenn man das ökonomisch betrachtet, dann haben die Wirtschaftsforscher recht, die sagen, man darf sowas nicht ewig aufrechterhalten, weil das subventioniert nur die Wohlverdienenden, weil in der Regel spielt Essen gehen bei Wohlverdienern eine höhere Rolle als bei Familien mit Kindern. Dann haben die schon recht, wenn die sowas sagen. Aber man darf es halt nicht so losgelöst sehen. Das ist ein komplexes System. Und wenn man da einen Parameter beachtet, dann ist das ein bisschen kurzsichtig. Weil man muss ja natürlich auch sehen, dass die Gastronomie A, ne, durch Corona geschädigt worden ist. Und zwar massiv. Ich glaube, fast wie kein anderer Wirtschaftszweig. Und B, natürlich jetzt unter einer Inflation, also einer Kauflust, also im Kauflustverlust leidet.
Ja.
Und das, ich verstehe das total, dass man eine Inflation bremsen möchte, indem man Geld aus dem Markt holt. Verstehe ich alles. Aber es ist, glaube ich,
aber du musst die Löcher vielleicht an der anderen Seite wieder stopfen, ja? Wenn wir diese Betriebe mal hochrechnen und sagen, wie viele Mitarbeiter sind denn dabei, die dann möglicherweise.
Man kann auch genau mal weiterrechnen, was
passiert dann, wie viele arbeitslos Leute sind dann oder längerfristig.
Und ja, vor allen Dingen, was passiert dann mit, also so, das klingt, 12.000 Betriebe in Deutschland, wir haben keine Ahnung, wie viele Kommunen wir haben, aber guck mal, wie viele Betriebe dann pro wegfallen, was passiert dann in den Orten, wo treffen sich Leute, was ist der Wert von Gemeinschaft, was ist der Wert von Treffpunkten, und wir merken gerade, wie die Innenstädte auch sterben,
ja.
Wo findet Leben statt, ne? Das ist dann eine philosophische Frage.
Die ist komplexer als diese eine reine Rechnung, ja.
Ja, und das ist, also ich will keinem Wirtschaftswissenschaftler an Karren pissen und sagen, hey, ihr labert nur Scheiße. Aber vielleicht guckt ihr mal ein Stückchen weiter, weil das ist ganz sinnvoll. Und ich glaube, wenn man diese Subventionen einfach 2 Jahre länger lassen würde, dass es schon viel helfen würde, wenn man guckt, dass sich das gesamtwirtschaftliche Klima ein bisschen verbessert.
Auf jeden Fall.
So, und jetzt haben wir natürlich auch noch die Kriege, die natürlich auch zu so einem gesamtwirtschaftlichen Klima nicht unbedingt in eine positive Richtung beitragen. Und es wird gerade mehr. Ich glaube, dass die nächsten Monate sehr entscheidend werden. Und das ist aber auch mal wieder wirklich, ja, eigentlich eine Blaupause für die deutsche Politik. Man entscheidet am Winter. Man möchte im Dezember darüber entscheiden, ob die Steuer hochgesetzt wird oder ob sie gelassen wird im Winter, im Dezember. Das ist halt wieder diese Kurzfristigkeit.
Kein
Mensch kann so kurzfristig planen.
Wie ist das denn eigentlich in Frankreich? Wie ist denn da? Als Kulturgut wird ja da auf jeden Fall die Küche gesehen, ist ja, ne? Also, oder Gastronomie hat ja einen ganz anderen Stellenwert dort. Ich glaube, die sind auch anders besteuert. Ich will es aber nicht.
Ich weiß, also da kann ich nichts zu sagen. Ich weiß, dass das Konsumverhalten anders ist, dass aber auch ein Lebensmittel einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Und nicht nur in der oberen Gesellschaft, sondern von oben nach unten. Also
da hat es eine ganz andere Bedeutung. Da ist es Kulturgut. Und
das könnten wir ja auch.
Wir sollten das vielleicht als solches auch nochmal sehen. Mehr sehen und auch.
Das ist ein Politikum sondergleichen.
Uns ganz, ganz früh mit dieser Kultur auch beschäftigen. Also nicht nur mit Gastronomie, sondern auch mit Ernährung.
Aber ich kann dir sagen, da rennst du offene Türen ein. Es gibt genügend Köchinnen und Köche in Hamburg, die sagen, hey, wir würden in Schulen gehen, wir würden unterrichten. Aber eine rot-grün geführte Stadt bekommt es nicht hin, da Räume zu schaffen. Und das ist nicht so, dass man den Weg nicht gesucht hätte zu den Grünen oder zu der SPD. Aber das ist ein Kampf gegen Windmühlenflügel, da wirst du nichts schaffen. Und das ist faszinierend, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? In einem Land, wo eine rot-grün-liberal geführte Bundesregierung, ein rot-grün geführter Senat in Hamburg ist. Ja? Wir wissen und wir haben das Problem, weil wir ja nun mal auf diesem Planeten sind, wir haben den Klimawandel. Da sind wir uns ja einig, wir haben gerade Probleme mit dem Klima. So, das ist der Standpunkt. Wir wissen, wenn wir sagen, Treibhausgase sind einer der Treiber dahinter. Da haben wir uns auch drauf geeinigt. So, CO2 ist eines der meisten Treibhausgase, nicht das potenteste, aber eins der wichtigsten.
Ja.
Methan viel schlimmer. So, dann können wir jetzt die Gleichung aufstellen, können sagen, okay, die Landwirtschaft erzeugt 25% der weltweit emittierten Treibhausgase.
Genau.
Und dann stellen sich Leute von den Grünen hin und sagen, Essen ist nicht politisch genug. Also wenn Essen nicht politisch ist, was ist dann politisch?
Was ist da? Ja.
Weil dann frage ich euch, wie wollt ihr es denn in den Griff kriegen, dass wir wissen, dass Beton scheiße ist für die CO2-Bilanz? Mhm. Das wissen wir schon lange. Mhm. Aber anscheinend ist diese Partei der Grünen nicht in der Lage, diese Probleme im Schopf zu packen und mal eine Novelle eines Bildungsgesetzes auf den Weg zu bringen, dass Kinder, ja, Essen von Anfang an lernen. Dass Kinder im frühkindlichen Alter auf Bauernhöfe gehen, dass man da verpflichtet, das würde ja auch mal auch an anderen Punkten, ja, dass man sagt, wir bringen eine urbanisierte Bevölkerung in die ruralen Gegenden und sagen, okay, ihr müsst mal auf landwirtschaftliche Betriebe. Dann würde man eine Berührungsangst zwischen Landwirten und Kindern und Stadtbewohnern wieder ein bisschen runterbrechen.
Ja.
Dann würde man sagen, die haben ein bisschen Bezug dazu. Die wissen wenigstens, dass Kühe nicht lila sind, mal überspitzt gesagt, um in der Sprache der Polemik zu sein. Mhm. Ja. Die Kühe sind braun und schwarz, im besten Sinne, wenn es dann Fleckvieh sind, wie auch immer. Und dann der nächste Punkt ist ja, wenn die Kinder also von Kindesbein auf lernen, was Essen ist, wie wird Essen gemacht, dann können sie ihre Kaufentscheidung, wenn sie älter werden und die ersten Gelder haben, ganz anders stellen und können sie ganz anders fällen, weil sie ein fundiertes Grundwissen haben. Und der nächste Punkt ist dann, wenn ich mir dann angucke, dass Magen-Darm-Krebs einer der häufigsten Krebsarten in unserem Land ist, also in Deutschland und auch in den Industriestaaten ist, dann dürften doch auch Krankenkassen ein gesteigertes Interesse an einer besseren Ernährung haben.
Natürlich.
Ich meine, wir kriegen eine Bonushefte, wenn wir zum Arzt gehen und eine Vorsorge für Zähne machen und für Darmkrebschecks und was auch immer. Aber fangt doch an, früher die Leute aufzuklären beim Essen. Ich will niemandem sagen, er soll ein Veggie Day. Das sollen die von sich aus machen. Das wäre doch mein Ansatz, zu sagen, die wissen doch, wo es herkommt. Ich habe keinen Bock drauf.
Naja, aber, und wenn du ganz früh rangehst, auch bei der Geschmacksbildung, ja, und sagst, also ich meine, wenn du wirklich weißt, wie ein Produkt oder wie ein Erzeugnis, ein landwirtschaftliches Erzeugnis direkt schmeckt und nicht aus irgendeiner das Tüte, Konserve, Dose mit entsprechenden Geschmacksverstärkern und. Ich meine, es gibt ja diese Experimente, dass Kinder sehr viel lieber die Produkte, Convenience-Produkte mit Geschmacksverstärkern futtern, als das, was frisch gekocht wird, weil sie damit groß geworden sind oder weil sie da rangeführt wurden.
Naja, es ist ja. Es
gibt und der Zucker, wissen wir ja.
Also, ich sag mal so. Zucker zieht sowieso, es ist ein opioider Bestandteil unserer Nahrung. Das ist ja so, so sind wir groß geworden. Aber der Punkt ist ja auch der, wenn du mal guckst, lass Kinder mal, bevor sie, also die haben zuerst die Brust und dann leg ihnen Lebensmittel hin. Kinder wählen instinktiv. Das ist ein archaisch geprägtes Verhalten. Das ist ja von Generation zu Generation über DNA weitergegeben. Was essen wir nicht?
Mhm.
So. Das ist ja völlig klar. Die Natur funktioniert genau so, dass sie sagen, der Apfel da, den will ich jetzt, dann fasse ich den Apfel an. Dann habe ich noch keine Zähne, kann noch nicht abbeißen, aber ich weiß, Apfel will ich. Das geht ja, das mehr zu unterstützen, zu gucken, dass Kinder eigene Geschmacksnoten, wie du schon sagst. Aber ich sag's dir, diese Welt hat so viele Probleme zu lösen. Das ist genügend Aufgaben für uns alle. Das ist alles sehr komplex, aber ein kleines Stückchen auf dem Weg zur Besserung könnte sein, dass wir uns sehr viel mehr mit Lebensmitteln beschäftigen. Weil dann hätten wir die Gesundheit, wir hätten die Naturgesundheit, ja, wir hätten einen Landwirt, der vielleicht ein bisschen mehr verstanden werden kann von einer urbanisierten Bevölkerung, die keine Ahnung mehr hat, was ein Landwirt eigentlich macht oder eine Landwirtin eigentlich macht. Ja. Da hätten wir schon ganz viele Konfliktherde bearbeitet, mit einer ganz einfachen Maßnahme. Das Einzige, was von politischen Parteien kommt, ist, das Bildungsgesetz zu ändern, das ist eine Mammutaufgabe. Und dann stehe ich da und denke mir, euer Job sind Mammutaufgaben. Und wenn ihr nicht anfangt, sie zu machen, werden sie nur noch größer.
Natürlich.
Und alles, was ihr macht, ist, Bildungsgesetz, Kultusministerkonferenz.
Ich hatte kürzlich einen Gast im Podcast, Leon Joskowitz, Philosoph.
Den haben wir getroffen. Ne?
Ja. Freier Autor und Lehrer. Und der lehrt Philosophie, Ethik und Kochen.
Ja.
Und er hat eine Schulklasse, die jetzt für das nächste Schuljahr das Projekt haben, Pizza machen.
Ja.
Aber mit allen Ingredienzien. Jetzt erzählt er mir gerade, die hatten mit Tomaten angefangen. Also erstmal bringen die Kinder alle unterschiedliche Tomaten mit, die werden dann probiert, dann werden Dosentomaten probiert, die Unterschiede werden herausgearbeitet. Dann machen sie natürlich ihnen Teig, dann gehen sie aufs Feld, dann gucken sie sich das Getreide an, dann gehen sie zum Müller und. Also, und am Ende des Schuljahrs sollen sie alle eigentlich eine Pizzeria aufmachen können. So sein. Also,
naja, ist ein mit schöner 8. Ansatz. Na, das ist ein schöner Ansatz.
Ja, wenn sie wissen, aber das ist die Idee. Und letztendlich ist das Thema ja Ernährung, könntest du auch in jedes Schulfach integrieren. Also Biologie sowieso, ja.
Chemie,
Geografie, Physik, Chemie, alles.
Egal.
Überall.
Aber der Punkt, du musst es überlegen. 8 Milliarden Menschen machen es mindestens einmal täglich. Selbst die Ärmsten müssen einmal am Tag oder einmal in 2 Tagen was essen.
Das ist aber auch politisch, ne?
Wir reden immer noch darüber, dass das nicht politisch ist.
Ja.
Ey, da fasse ich es nicht, das tut mir nicht mehr leid. Da bin ich kurz davor zu kotzen.
Ja.
Weil ich nicht weiß, was ihr denn wollt. Also, wenn ihr das Problem lösen wollt, da habt ihr ganz einfach, aber dann müssen wir weiter Goethe interpretieren. Ja. Bei aller Liebe, die Welt geht vor die Hunde und wir interpretieren Goethe, alles klar, auf 3 Sprachen fließen, top. Großartig.
Ja. Ja,
ich will
gar
nicht sagen, dass deutsche Kultur keinen Platz haben soll im Lehrplan. Das wird dir auch
das eine Aussage, schließt das andere ja nicht aus.
Komplett wieder um die Ohren gefährt, so, du bist ein Goethe-Feind. Gar nicht. Im Gegenteil, Goethe war im Vergleich zu den Politikerinnen, die heute hier was unternehmen, ein richtig gebildeter, krasser Typ.
Mhm.
Das ist total wichtig, das zu kennen.
Ja.
Aber nicht bis zum Exorzismus.
Nein.
Dann ist es vielleicht auch mal wichtig zu wissen, wie man eine Pizza backt. selber, mit Getreide und Tomaten. Bin ich komplett dabei. Und im nächsten Schuljahr sollen sie anfangen, keine Ahnung, eine Bratwurst zu machen. Wenn sie Fleisch wollen. Wenn nicht, dann lassen sie es mit der Bratwurst auch alles
machen. Aber es geht ja darum, diese Prozesse kennenzulernen und auch zu wissen, was ist alles darin involviert? Was brauche ich alles dafür? Welche Gewerke brauche ich eigentlich?
Und
welche Produzenten?
Welche Mikroorganismen und welche KleinsthelferInnen haben wir auf dem Planeten, die ganz viel für uns machen? Was sind die Mikroorganismen? Was machen die im Boden? Was machen die in meinem scheiß Pizzateig? Die machen, dass der so fluffig wird. Und so weiter und so fort. Was kann ich mit diesen ganzen kleinen, die wir nicht sehen können, von denen wir wissen, dass sie da sind, was können wir damit machen? Wir können eine ganze Menge damit machen. Und sie helfen uns.
Aber es ist doch klar, warum das Thema nicht angefasst wird.
Und das weiß ich nicht.
Natürlich ist das klar. Warum man dieses Thema, weil das ein viel zu großes Thema ist und weil dann plötzlich.
Aber es wäre ja so simpel.
Ja, aber der Aufschrei wäre ja so groß, weil plötzlich nimmst du den Menschen ihre jetzt liebgewordenen Nahrungsmittel weg.
Nein, meine ich ja gar nicht.
Doch, aber.
Zeig ihnen doch einfach nur, was es noch alles gibt. Zeig ihnen, wie schön die Welt sein kann.
Okay,
zeig ihnen, den Kindern, wie schön. Du kennst Fertigtüten. Ey, ich fress das auch manchmal. Mal hast du auch Bock drauf. Völlig in Ordnung. Das geht gar nicht, das auszuschließen.
Ehrlich?
Mein Gott, dann bist du besoffen, hast Bock auf so eine Suppe, so eine Ying-Ying-Suppe.
Ich habe gedacht, du machst dir jedes Mal, wenn du besoffen bist, ein Grilled Cheese Sandwich.
Oh, das ist tatsächlich schon genau da entstanden. Aber es geht, jeder hat ja mal so, ich esse mal einen Döner oder ich esse mal eine Currywurst.
Ey, das will ich niemandem wegnehmen. Ist doch auch egal. Das will ich niemandem wegnehmen. Aber nur.
Aber du kannst ja sagen, guck mal, das sind die Fertignudeln. Und jetzt guck mal, wie geil die Nudeln hier sind. Guck mal, wie breit die Welt sein kann. Und die kannst du selber machen. Wie geil ist das denn?
Wir haben doch gerade die Pizza besprochen. Ja? Die Pizza ist das meistgegessene Fertigprodukt in Deutschland.
Ja. Also Fertigpizza ist wirklich... Ich gehe mir auch mal eine Pizza holen.
Ich habe das früher... Früher habe ich sowas auch gegessen. Da habe ich mir auch so eine Fertigpizza...
Das ist ja das Wichtigste. Ich will niemandem sagen, dass das, was er isst, falsch ist. Gar nicht. Gar nicht. Ich will ja nur, dass Kinder Werkzeug an die Hände kriegen, mit dem sie gucken können, dass das Qualitätsverständnis von Lebensmitteln im Vergleich zum ökologischen Komplex Planet Erde.
Aber dann hast du ganz häufig den Faktor, der dir genannt wird, Faktor Zeit. Wann soll ich denn das noch machen? Wann soll ich denn Gemüse einkaufen? Wann soll ich denn Obst einkaufen?
Ist auf jeden Fall ein Punkt.
Ja, und Geld. Aber da kommen wir wieder zu dem Thema Stellenwert. Welchen Stellenwert hat Ernährung bei uns?
Ja, ich will ja gar nicht, das geht ja gar nicht darum, dass ich jetzt mit dieser Idee sagen möchte, okay, alle Familien müssen sich jetzt umstellen. Darum geht es ja gar nicht.
Einkaufen gehen, selber kochen?
Sollen sie gar nicht, das soll ja in der Schule stattfinden. Die sollen in der Schule, da sollen die das lernen. Die sollen in der Schule lernen, was ist ein gutes Produkt.
Gut.
Das kann die Schule machen. Ich verstehe, dass das Geld kostet, ja. Aber ich bin ganz ehrlich, du findest sehr schnell Köchinnen und Köche, die sagen, hey, ich habe Bock, was zu zeigen. Gut. Wenn jemand mal fragen würde, hättest du Lust, eine Schulklasse zu übernehmen und der Kochen beizubringen?
Ja. Und den Schulgarten zu pflegen.
Hey, wäre ich dabei. Würde ich machen. Müssen wir drüber reden? Was bekommt man dafür? Das kann nicht umsonst sein. Das darf nicht umsonst sein. Das darf kein Ehrenamt sein. Das muss ein ernstgenommener Job sein.
Ja.
Ich wäre sofort dabei, das zu machen. Gar kein Problem. Und ich kann dir wahrscheinlich mit einer Liste würde ich dir 200 Köche und Köchinnen in Hamburg finden, die das in Hamburg genauso machen würden. Mhm. Weil sie das bewegt uns ja alle.
Ja.
Weil wir müssen ja so viel transmitten und weitergeben. Und wenn da aber schon Leute kommen, die schon ein bisschen Bock haben und die schon ein bisschen was gesehen haben und die schon verstehen, was eine gute Tomate ist, dann verstehen die viel mehr so, ach krass, guck mal, das machen die aus der Tomate. Ich muss das nicht selber können. Dafür sind ja Leute da, die das können. Das ist ja die Spezialisierung dahinter. Ja. Aber die müssen ein anderes Screening bekommen. Also die müssen von Anfang an einen anderen Ansatz an Lebensmittel bekommen. Und wenn wir das nicht machen, dann können wir die 25% Treibhausgase, wie auch mal diese Zahl entstanden ist, sei dahingestellt, können wir die direkt vergessen. Dann können wir bei den anderen 75% weitermachen. Und dann sind wir bei Logistik. Aber hey, Logistik hat ja was mit Lebensmitteln zu tun. Weil wenn ich die scheiß Tomate aus Spanien nicht mehr nach Deutschland importieren muss, weil die Leute sagen, hey, im Winter habe ich keinen Bock auf Tomate, dann mische ich aus der Dose, weil schmeckt geiler als die Wassertomate aus Spanien.
Ja.
Oh, hätten wir Logistik eingespart. Und dann kommt gleich der nächste Argument, ach so, ja, aber die Logistik macht gar nicht so einen großen Teil davon aus, weil das ist die Bodenbearbeitung. Mhm. Ja, klar, aber das ist ja dann nachgelagert, weil wenn ich dann die Tomate aus Spanien nicht nach Deutschland brauche, dann ist der Bedarf nicht da, dann wird da weniger Tomate angebaut. Also wird da die Landwirtschaft anders bewirtschaftet werden. Fertig. Also, das kann man ja mal weiterdenken. So. Und ich bin bei Gott kein allwissender Mensch. Ne? Ich bin, glaube ich, auch ein ziemlicher Draufgänger und es gibt mir sicher sehr viel klügere und intelligente Menschen als ich. Aber ich glaube, eine Sache kann ich verraten. Und weiß ich, es wird nicht mehr einfacher werden.
Gutes Schlusswort. Mal trotzdem noch, gibt es ein Restaurant, in das du unbedingt nochmal gehen möchtest, wo du sagst, da muss ich hin?
Da will deutschlandweit, ich weltweit oder?
Egal.
Also ich habe gerade ein Restaurant in meinem Frankreich in der Lese, war ich in Nordspanien in einem Restaurant, in der Via Mas in Girona. Und das hat mich komplett geflasht. Das ist sowas, das, die haben dann einen Garten da, die sind direkt am Meer, es ist wunderschön. Das Essen ist simpel, richtig geil abgeschmeckt, richtig gut gemacht. Es gibt natürlich Seafood, was ich eigentlich nicht esse, also super wenig esse, aus Gründen von, wir wissen es alle. Aber da sitzt du da und das ist einfach ein Paradies. Die Weine, die Weinkarte ist spektakulär, bombastisch und so fair bepreist, dass du am besten mit 6 Leuten hingehst, dass du so viel wie möglich probieren kannst.
Ja?
Ja.
Auf jeden Fall. Heißt das?
Via Mas, also Villa Via Mas. Villa Mas, okay. Geschrieben.
Alles
ist für mich eines der besten Restaurants. Einer der besten Restaurantbesuche der letzten 10 Jahre.
Schön.
Weil es mich einfach komplett abgeholt hat. Ja. Sie haben verstanden, was wir wollen, wir haben verstanden, was sie machen.
Hinder, würde ich sagen.
War ein Match. Ja, und ich bin tatsächlich auch doll gespannt aufs Ernst. Da bin ich jetzt im Ende November. Bin ich mit meinem Winzerkollegen aus der Pfalz.
Ah ja, cool.
Genau.
Sehr schön.
Weil der dann noch eine Vorstellung hat und dann meinte, wollen wir nicht zusammen dahin gehen? Und ich so, ja, ich bin dabei. Let's go.
Ja. Ja, sehr gut.
Ja.
War ich auch noch nicht, muss ich auch noch schaffen. Bis also, 24. Es wirkt.
Ja, genau, es wirkt. Ja.
Marianus, herzlichen Dank.
Ich hab zu danken.
Es war mal wieder ein wunderbarer Talk mit
wir
dir.
Wir haben nicht über das Grilled Cheese Match geredet, hast du gemerkt? Haben wir ganz ausgespart.
Da müssen wir nochmal extra machen, ne? Ja, aber ich hole mir, heute schaffe ich es glaube ich nicht. Oder muss ich, jetzt habe ich es gesagt, ne? 18 Uhr.
Wir sind ja da. Ja. Montag bis Freitag, weiß Bescheid.
Danke dir.
Sehr gerne.
Tschüss. So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.